Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 20. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin, glaube ich, immer noch Jan Kadochwill.
Und die Folge wird, glaube ich, auch nach wie vor produziert von Pascal Riehl. Und wenn nicht, haben wir jetzt ein Problem, aber wir gehen einfach davon aus, dass er das weiterhin für uns machen wird. Jan, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir haben ja so ein bisschen in der Vorbereitung schon über eine Sache geplaudert, und das ist uns zum ersten Mal eine andere Sportart so ein bisschen aus dem Schlaf gerissen hat heute früh.
Ja, tatsächlich. Also Jan und ich reden vom, heute ist der Tag des Trades von Luka Doncic gegen Anthony Davis. So, alle, die jetzt NBA verfolgen, wissen sofort, was ich meine, und schlagen direkt die Hände nochmal über dem Kopf zusammen, obwohl es wahrscheinlich 5 Tage her ist, wenn ihr die Folge hört oder sowas. Aber es war tatsächlich so, dass ich heute Morgen auf mein Handy geguckt habe, und ich bin ja immer noch bei Twitter oder X oder wie es mittlerweile heißt, weil ich noch keine Lust hatte, auf eine andere Plattform umzuziehen. Eigentlich macht man das jetzt ja mittlerweile so. Aber da von dem ein oder anderen amerikanischen Sportjournalisten diese Nachricht gesehen habe und ich echt überlegen musste, Moment mal, ist irgendwie 1. April oder ist da irgendwas falsch gelaufen oder verstehe ich diese Mitteilung nicht oder sowas in der Richtung? Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, NBA, nordamerikanische Profi-Basketballliga, beste Basketballliga der Welt. Luka Doncic, einer der, weiß ich nicht, Top 3 besten Spieler momentan oder sowas in der Richtung, ist von Dallas Mavericks aus irgendwelchen Gründen getradet worden zu den Los Angeles Lakers gegen einen anderen Superstar, der allerdings so dem Ende seiner Karriere entgegengeht, kann man sagen, Anthony Davis. Und also niemand weiß warum. Ich glaube, selbst die Spieler wissen, glaube ich, nicht warum. Ich glaube, die einzigen, die wissen, warum das passiert ist, sind die Mavericks. Ich glaube, nicht mal die Lakers wissen, wie sie das geschafft haben.
Naja, also ich will es nicht tun, als wüsste ich was von Basketball. Aber also ich würde mir jetzt einbilden, das könnte vielleicht daran liegen, dass der Kollege LeBron mittlerweile auch sich auf seinen 40. Geburtstag vorbereitet und sie dann wahrscheinlich langfristig da schon einen ordentlichen Starspieler brauchen. Ich glaube, Doncic ist irgendwie Mitte 20, Anthony Davis ist irgendwie Anfang 30.
Naja, aber die Frage ist ja nicht, warum die Lakers das gemacht haben, Jan. Also die Lakers, also klar, für die ist es ja mega der Deal. Ja, die Frage ist ja, klar, warum machen das die Mavericks? Für alle, die mit der NBA nicht so wahnsinnig viel anfangen können, ich habe mir ein bisschen überlegt, wie man das Ganze eigentlich für europäisches Fußballvolk vergleichbar machen kann. Und wer sich erinnert, im Sommer ist ja Kylian Mbappé von PSG zu Real gewechselt. Und in der NBA ist es ja normalerweise nicht so mit Wechseln und so, sondern es gibt dann häufig Trades, ein Spieler geht, ein anderer kommt und sowas. Und ich habe überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn man das quasi abbilden würde, fußballerisch bei PSG. Und dann wäre es so, als hätte PSG Mbappé an Real abgegeben und stattdessen wäre Antonio Rüdiger zurückgekommen. Das ist ja aus meiner Sicht
Rüdiger, guter Mann,
der heute in der NBA passiert ist. Ja, Rüdiger, guter Mann, total guter Mann, einer der besten Innenverteidiger der Welt. Aber halt über 30 und jetzt nicht dass der Typ, der deinen Verein, ja, ich sag mal, um Jahrzehnte nach vorne bringt.
Also der Grund, warum du es auch rausholst, ich meine, es hat ja auch popkulturell Wellen geschlagen, ne? Also das ist ja
total, ja.
Gerade in Nordamerika reagiert irgendwie jeder drauf. Ich fand dieses Meme heute früh recht aussagekräftig. Kennst du dieses Bild, wo, natürlich jeder kennt dieses Bild, wo der Typ sich umdreht und einer Brünetten hinterher schaut und seine Freundin schaut ihn an, wo starrst du hin? Und ja, da war so ein, dieses Meme, meinte so irgendwie, links, der hinterher schaut, das war Luka Doncic Trade. USA war in der Mitte, schaut eben diesem Trade nach, und dahinter die Tante, die sich beleidigt umdreht, das ist Trump starts Handelskrieg mit 3 anderen Ländern. Also es gibt andere Prioritäten der Welt, aber man braucht ja ein bisschen Ablenkung. Und ja, wir werden ja heute auch über Trades im Flowball reden. Und insofern, ich glaube, wir können so elegant rüberreichen. Wir haben einiges vor. Wir haben heute kein so echtes großes Thema, weil es gab einfach so viele Einzelnews, die wir aufarbeiten wollen. Den Champions gab, Welt-Floorball-Spieler, ganz seltsame Trainerabsprachen in Schweden. Wir haben sehr viel Neues aus Deutschland mit dem Rücktritt unseres Bundestrainers. Wir spekulieren da so ein bisschen, wo dann die Reise jetzt hingehen kann. Die WM-Quali der Damen, und dann schauen wir uns natürlich etwas genauer die Bundesliga, die Bundesligen an und schließen mit so ein bisschen Trivia ab. Vielleicht habt ihr euch schon mal überlegt, was für eine Rolle VAR im Flowball spielen kann. Da haben wir mal einen ganz speziellen Fall aus Tschechien mitgebracht. Insofern, pickepacke voll diese Folge. Habt euren Spaß und wir legen los. Und wir fangen mit dem Champions Cup an. Und zwar standen dort die Finalspiele an. Und beide Finals, bei den Herren und bei den Damen, gingen an Pixpo Wallenstam. Aber der Reihe nach, das Herrenfinale fand in Tschechien statt, beim Mladá Boleslav, vor 3.300 Zuschauern, also deutlich mehr als im Vorjahr, als Tatran gegen Falun gewonnen hatte. Am Ende stand ein 9:6 Sieg für Pixpo zu Buche, ging mit einem 5:5 ins Schlussdrittel, war also hochspannend. Und der überragende Protagonist dieses Spiels, Oskar Weißbach, bei Wallenstam. Ich meine, man hat ihn schon in den letzten Wochen und Monaten in Topform erlebt, aber 4+4, also 4 Tore, 4 Vorlagen im Finale des Champions Cups, das muss man erstmal hinlegen. Timmann, du hast es so ein bisschen in den Highlights mitbekommen, glaube ich.
Genau, ich habe das Spiel leider nicht selber sehen können, weil wir hatten an dem Tag selber ein Spiel, bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie so war's. Und genau, es gibt die Highlights von Oskar Weißbach, kann man sich anschauen. Gibt auch ein ganz cooles YouTube-Video, wo ich glaube, alle seine Touches oder sowas in dem Spiel verlinkt worden sind oder aufgenommen worden sind. Packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr euch gerne angucken. Und also, er macht halt eine Vorlage, irgendwie so zweites Drittel, drittes Drittel, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist zweites Drittel, wo er in der Ecke den Ball bekommt, so einen halben Zorro einbaut, um sich den Ball auf die Vorhand zu packen und wirklich komplett ohne zu zögern in den hohen Slot spielt und Gustav Fritzl bedient, der da das Tor schießt. Das ist wirklich eine super, super, super krasse Vorlage. Also habe ich so in der Form, glaube ich, noch nie gesehen. Von, ich bin desorientiert und weiß gar nicht, wo der Ball ist, zu eine Sekunde später, ich gebe eine punktgenaue Vorlage. Das war schon krass. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist der Oskar Weißbach, der im WM-Finale bei Schweden 60 Minuten auf der Bank saß als einziger Spieler. Also da hat Schweden entweder bewusst Qualität in der Hinterhand gehalten oder weiß ich auch nicht. Aber ich denke, auf den können wir uns noch freuen in den nächsten Jahren, wenn der ein oder andere Rücktritt in der schwedischen Nationalmannschaft kommt.
Und das Double gelang deshalb, weil die Damen nicht ganz erwartet auch Torgruppen geschlagen haben, und zwar bei Torgruppen. Und nicht einfach nur so, sondern einfach mit einem Shutout. 3:0. 1:0 nach dem ersten Drittel, 0:0 nach dem zweiten Drittel, also ein richtiges Goalie-Spiel, 2:0 das Schlussdrittel, also 3:0 Sieg für Pixbo, Tore durch Stenberg, Gehrig und Lundin. Und der Star des Abends war dann natürlich die Schweizer Torhüterin Lara Heini. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, irgendwann in einem entscheidenden Finalspiel, sei es jetzt Champions Cup, Vereinswettbewerbe, WM, Quali, keine Ahnung, eine Null, ein Shutout irgendwie mitbekommen zu haben. Ich glaube, das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Ich glaube, das rammt sie sich für immer und ewig irgendwie zu Hause übers Bett ein.
Das hoffe ich auf jeden Fall. Und also, ein Shutout ist ja das eine, aber dann noch gegen Torengruppen. Das ist ja, also man kann von Torengruppen halten, was man will, aber das dürfte relativ unangefochten die beste Vereinsoffensive überhaupt sein auf der Welt. Vielleicht sogar bessere Offensive als mehrere Nationalmannschaften, weil da spielen ja sowohl die Kauppi-Zwillinge, also die normalerweise ja die finnische Nationalmannschaft prägen, als auch Emily Wiborn und Maja Wiström, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen, die normalerweise die schwedische Nationalmannschaft sehr doll prägen im Sturm. Also gegen die Mannschaft gar kein Tor zu kassieren, fand ich schon sehr, sehr krass. Und dann unterm Strich, also wir sind ja gerne mal dem Champions Cup relativ kritisch gegenüber, wobei es uns da ja vor allem, glaube ich, um die Nichtvermarktung des Ganzen geht und um die Nichtmöglichkeit, da vernünftig das Ganze zu verfolgen und Ergebnisse zu finden. Aber unterm Strich muss man sagen, fand ich die Champions Cup Saison zu verfolgen jetzt schon relativ cool. Nochmal ein bisschen cooler als letzte Saison vielleicht. Und unterm Strich natürlich einfach historische Sachen, die passiert sind, ne? Also zum einen, dass die 8 Punkte von Oskar Weißbach in einem Finale, dann der Shutout im anderen Finale, dann der doppelte Champions Cup Sieg von Pixbo, gab es übrigens vorher noch nie. Also dass eine Mannschaft, also auch vorher, als es noch den Euro Floorball Cup gab und all solche Geschichten, es gab es noch nie, dass ein Team beide Titel geholt hat gleichzeitig. Also bei den Herren und bei den Damen. Von daher in jeder Hinsicht historisch das Ganze. Ja, also bin gespannt, ob sie das Format jetzt noch weiter ausbauen, ob sie es so festhalten, ob sie vielleicht auch wieder umstoßen. Man weiß es ja immer nicht. Bin ich gespannt drauf.
Ja, wobei diese sportliche Qualität, das umso trauriger ist es ja, dass man aus dem Wettbewerb vermarktungstechnisch nicht mehr rausholt. Weil ich glaube, ein besseres Produkt bis zum internationalen Flop so schnell, glaube ich, nicht bauen kann.
Das stimmt. Vielleicht ist das jetzt ja auch so ein bisschen die Initialzündung, dass es dann nächstes Jahr noch ein bisschen, also weißt du, weil jetzt das Finale, weil beide Finalspiele so historisch waren und natürlich das Ergebnis, dass Pixburger beides geholt hat, vielleicht schafft man es darauf so ein bisschen aufzubauen. Manchmal brauchst du ja auch erstmal so eine Zündung, wo man dann im Nachhinein drauf aufbauen und mehr draus machen kann. Mal schauen. Dann machen wir weiter mit internationalem Floorball. Und zwar wurde Ende Dezember auch der World Floorball Player gewählt, beziehungsweise die Welt Floorball Player, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon grob thematisiert, als wir die WM nachgesprochen haben. Gibt ja in so gut wie jeder Sportart solche Wahlen, ob es jetzt irgendwie Welthandballer ist oder irgendwie Ballon d'Or im Fußball oder was auch immer. Die kann man ja immer mal kritisch beäugen oder nicht. Ich hatte beim World Floorball Player tatsächlich immer das Gefühl, dass es eine relativ gute Wahl war. Also ich hatte selten das Gefühl, dass da irgendwelche komischen Titel vergeben worden sind. Ich muss ergänzend dazu sagen, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie der Titel überhaupt vergeben wird. Ich glaube, er kommt vom Innebandy-Magazinett, also von der schwedischen Fachzeitschrift beziehungsweise Fach-Webpage und wird von Journalisten vergeben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weißt du da mehr, Jan?
Ja, das stimmt. Und ich kann mich erinnern, wir durften damals früher mit Tombo, also mit Tom Nebe, als wir das Floorball Mag noch auf etwas höherem Niveau betrieben haben, mitwählen. Also das war schon der Anspruch, dass so die Medienszene von den Leuten, die sich einigermaßen im internationalen Floorball orientieren können, dass die da diese Personen mitwählen. Wie das heute ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, weiß ich nicht genau, weil das Innebandy-Magazin hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Es hat sehr lange als Printmagazin gegeben, jetzt noch als Online. Aber ich glaube nicht, so viel wird sich da jetzt auch nicht verschoben haben.
Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber wie gesagt, ich glaube, es wird nach wie vor von Journalisten gewählt und ich finde auch die Wahl größtenteils richtig, richtig gut. Und ich lese einfach mal vor, wer bei den Herren und im Anschluss bei den Damen auf der Top-10-Liste gelandet ist. Ganz schön, wie sich's gehört, von 10 bis 1 runter. Zehnter geworden bei den Herren ist Jona Rantala, 9. Emil Johansson, der hat letztes Jahr noch gewonnen gehabt, also vom 1. auf den 9. Platz runter. 8. Miska Mäkinen aus Finnland, den kennt nach der WM hoffentlich jeder mittlerweile. 7. Matej Havlas, 6. Jesper Sankell, 5. Malte Lundmark, der wäre wahrscheinlich auf Platz 1 gewesen, wenn die Schweden den Titel geholt hätten bei der WM. 5. Jon Hedlund, 3. Andrej Nemeček, 2. Aro Astala von den Oilers und der 1., das war eigentlich klar, mit Ansage Justus Kainulainen von den Oilers. Zu dieser Liste, erstmal finde ich erstaunlich, dass unter den Top 3 kein Schwede ist. Ich frage mich, ob es das jemals vorher gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ist. Und ja, man muss sagen, im WM-Jahr sind diese Listen immer sehr geprägt von der WM, habe ich so das Gefühl. Und Titel spielen immer eine sehr, sehr große Rolle. So, und die Oilers haben jetzt halt sowohl den Titel geholt in Finnland, als auch Justus Kainulainen, Aro Astala waren mitprägende Figuren, gerade Kainulainen bei dem finnischen WM-Titel. Deshalb stehen die beiden hier eben an 1 und 2. Finde ich aber auch vollkommen gerechtfertigt. Also ich wüsste nicht, wer es hätte werden sollen, außer Kainulainen nach dem letzten Jahr. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Du hast es ja sogar vorher gesagt. Also du hast gesagt, wenn die Finnen den Titel holen, dann ist Kainulainen Weltfloorballer. Und ist ja eingetroffen. Insofern.
Hatte ich das so vorher gesagt?
Ja, ja.
Das ist schön, dass du das so in Erinnerung hattest. Das freut mich.
Ich höre dir zu. wenn du redest.
Ja, ich glaube, das habe ich vorher gesagt, weil mich ja so ein bisschen gestört hat, dass er nicht eben WM-MVP geworden ist. Ne? Ja, weil das wäre, finde ich, der Titel, den er auch noch hätte verdient hätte nach der Performance. Aber gut. So, und dann bei den Damen haben wir auf Platz 10 Emily Wibron, auf Platz 9 Anna Bruchakova, auf 8 Dominika Bucek, auf 7 Lara Heini, auf 6 Lisa Karlsson, 5 Ellen Rasmussen, 4 Moa Andersson, 3 Wilma Johansson, 2 Vera Kaupi und auf 1, wie eben schon gesagt, wir sprechen nochmal über sie, Maja Wiström. Die Liste fand ich schon schwieriger nachzuvollziehen, muss ich sagen. Also Maja Wiström hat ja relativ große Wellen geschlagen in letzter Zeit, ist ja mittlerweile mehr oder weniger die Offensivspielerin bei Torengruppen, aber es war ja jetzt kein WM-Jahr oder sowas in der Richtung, von daher kann man ja wenig darüber sprechen, wer war eigentlich wie erfolgreich mit der Nationalmannschaft, also das spielt einfach in einem Nicht-WM-Jahr keine so eine große Rolle und ich habe schon immer noch das Gefühl, dass Vera Kaupi die prägende Figur ist bei Torengruppen, also die beste Spielerin, auf die sich alle ausrichten und sowas. Und dass Maja Wiström da eher so eine Komplementärspielerin ist. Aber vielleicht habe ich auch einfach die SSL nicht eng genug verfolgt und kann das vielleicht auch einfach weniger gut beurteilen als die ganzen Journalisten, die hier abgestimmt haben. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber fand ich im ersten Moment ein bisschen verwunderlich, aber ist jetzt auch, glaube ich, keine große Sache, welchen von den ganzen Torengruppen Topstars man sich daraus pickt.
Dann mache ich mal so eine Prognose. Ich tippe, wenn es Pixbo gelingt, dieses Jahr eine ordentliche Platzierung hinzukriegen in der Meisterschaft, vielleicht sogar den Titel zu holen. Das ist jetzt nicht so ganz unrealistisch, wie sie sich beim Champions Cup präsentiert haben. Und es steht eine Damen-WM an. Und die Schweiz macht sich da nicht lächerlich, sondern kommt ordentlich weit. Dann, glaube ich, hat Lara Heini das Potenzial, vielleicht die erste Torhüterin zu werden, die auch als Weltfloorballerin gekürt wird in einem Jahr. Also die, so einen weiten Einwurf gönne ich mir mal. Also ich glaube, die Geschichte kann jetzt anfangen. Weißt du, das kann man so ein bisschen mitnehmen. Jetzt fängt die Geschichte an, mit der sie in einem Jahr zur Weltfloorballerin.
Das kann auf jeden Fall sein. Ich würde sagen, sie hat ihren Hut auf jeden Fall einmal in den Ring geworfen, wie man so schön sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Konkurrenz von einer Mitspielerin bekommt. Und zwar ist ja auch Isabel Gehrig mittlerweile bei Pixbo. Hm. Wird da tatsächlich, ist ja im Sommer hingegangen und wird im kommenden Sommer übrigens auch schon wieder gehen. War jetzt kurze News, die ich vor 2-3 Tagen erst gelesen habe, weil sie, glaube ich, ein überragendes Jobangebot aus der Schweiz bekommen hat, hat sie gesagt. Also sie würde wegen Floorball gerne in Schweden bleiben, aber passt halt nicht so ganz zu dem, was sie sonst noch vorhat. Von daher, die wird wieder in die Schweiz gehen, aber spielt ja auch bei Pixbo. Das heißt, wenn Lara Heini einen Titel gewinnt, dann wird ihn zwangsläufig auch Isabel Gehrig gewinnen jetzt im Sommer. Und wenn die Schweiz eine erfolgreiche WM hinlegen sollte, dann wird das wahrscheinlich ein Stück weit an Lara Heini legen, aber bestimmt auch an Isabel Gehrig, die jetzt gerade nach dem Rücktritt von Corinne Rüttimann schon die eindeutig beste Offensivspielerin ist, vielleicht sogar die beste Schweizer Spielerin überhaupt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die beiden sich da gegenseitig ein bisschen die Stimmen wegnehmen. Muss man mal gucken.
Zum Thema Damen-WM kommen wir in ein paar Punkten. Davor kurz ein kleines Update aus Schweden. Und zwar, ihr hattet es ja mitbekommen und bei uns war das auch ein Thema, dieses skurrile Chaos im Rahmen der schwedischen Herren-Nationalmannschaft bei der vergangenen WM, als es um das Thema Trainer ging. Kurz zusammengefasst, die Trainer Thomas Bortmann und Niklas Nordin, denen wurde vor der WM mitgeteilt, dass, obwohl sie noch einen länger laufenden Vertrag haben, dass dieser Vertrag nach der WM bereits enden soll, weil man einen etwas breiteren, demokratischeren Ausschreibungs-Bewerbungsprozess umsetzen will und dafür im Grunde so einen kleinen Neustart hinlegen möchte. Daraufhin gab es Stress, auch innerhalb der Mannschaft. Alle haben sich gegen den Dachverband aufgelehnt. Kollege Ramirez, der eine überragende WM gespielt hat, hat auch noch nach der WM gesagt, so will er nicht weitermachen, er hört jetzt auf. Insgesamt wirklich Chaos pur. Und was jetzt passiert ist, also eine ganz seltsame 180-Grad-Wendung. Und zwar hat der schwedische Dachverband verkündet, sie haben einen neuen Trainer. Und dieser neue Trainer heißt Thomas Brottmann. Also der Trainer, der gemeinsam mit seinem Assistenten vor der WM im Grunde vorentlassen wurde, der darf jetzt doch weitermachen. Und dazu gab es die Pressemeldung, dass man eben ihn als Trainer mit sehr viel Erfahrung schätzt, der weiß, wie man eine Siegerkultur aufbaut und formt. Und deshalb darf er jetzt weitermachen, ohne seinen Kollegen Nordin. Also irgendwie ist es schief und krumm. Und mal gucken, ob jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt oder ob diese Saga noch in irgendeiner anderen Form weitergeht.
Ja, also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also wirklich null. Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Du hattest gerade gesagt, Thomas Bortmann und sein Assistent. Niklas Nordin war nicht der Assistent von Thomas Bortmann. Ja, die waren tatsächlich über die letzten 6 Jahre quasi gleichberechtigtes Trainer gespannt, was es ja auch echt selten gibt in der Konstellation über einen langen Zeitraum, muss man sagen. Ne? Ist ja häufig so, dass man das mal probiert und dann wird der eine schnell Co-Trainer oder der eine andere geht oder sowas in der Richtung. Und sie haben wirklich immer gesagt, nee, also wir sind tatsächlich gleichberechtigt und sie sind auch immer so aufgetreten. Also es waren immer die Nationaltrainer und nicht der Nationaltrainer. Man kann ja eigentlich nur spekulieren, woran das Ganze jetzt irgendwie liegt und sowas. Und so wie ich das immer mitbekommen habe und wenn man die beiden sich so ein bisschen angeschaut hat bei der WM und so, dann hatte ich immer das Gefühl, dass Thomas Brottmann oder Brolle immer so der Analytiker war, der sich so ein bisschen im Hintergrund gehalten hat. Also der stand zum Beispiel immer viel hinter der Bank und hat immer Notizbüchlein dabei gehabt und sich da immer viel reingeschrieben und sowas. Aber er ist nicht so richtig viel aufgetreten, sag ich jetzt mal. Zumindest bei so Timeouts und so, weißt du, da hat dann immer Nordin die Ansagen gemacht und Nordin war auch immer der relativ viel mit den Linien gesprochen hat und so und mit dem Taktikboard rumgewedelt hat und sowas.
Mich erinnert Brottmann an so einen Tankstellenbesitzer, der immer so in der Ecke steht, mit verschränkten Armen und immer wenn jemand vorfährt und tanken will, dann guckt er sich das erstmal ganz genau an.
Ja, und er erinnert optisch auch ein bisschen daran, muss man sagen. Absolut. Also der zieht ja immer das, ich glaube, der greift morgens in seinen Kleiderschrank und was auch immer er da rauszieht, dann denkt er sich, ja gut, kann ich auch in die Bank anziehen, passt schon.
Und ich habe ihn noch nie lachen gesehen.
Ja, stimmt, das ist mir, glaube ich, auch noch nicht aufgefallen. Gut, man könnte sagen, bei dieser WM gab es relativ viel zu wenig zu lachen für die Schweden, aber gut. Nee, also das Einzige, was ich mir halt irgendwie vorstellen könnte, war, dass dann natürlich Thomas Bortmann vielleicht nicht das Problem war, sondern dass sie einfach mit Nordin ein Problem hatten im Verband. Also das ist ja mehr oder weniger die einzige Erklärung, die es geben kann. Niklas Nordin, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, der hat, glaube ich, 2022, meine ich, beim Final Four in Berlin, beim ersten Final Four in Berlin, hat er einen Trainerworkshop geleitet, an dem ich teilgenommen habe. Das war sehr, sehr cool. Auch super angenehmer Typ, wie ich ihn kennengelernt habe. So. Also kann mir vorstellen, dass man sehr gut mit ihm zusammenarbeiten kann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ein paar starke Meinungen hat. Also ich glaube jetzt gar nicht im Sinne von, das ist ein arroganter Typ oder so, das gar nicht unbedingt. Ich hatte nur so ein bisschen den Eindruck, wenn er so von Dingen überzeugt ist, dann ist es relativ schwierig, ihn davon abzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwie einen Clash gegeben hat mit dem Verband, aber das ist jetzt natürlich total Kaffeesatzleserei, was ich hier mache. Also unterm Strich einfach total abenteuerliche und merkwürdige Geschichte, bei der auch einfach niemand gut dasteht, habe ich das Gefühl. Also selbst für die Spieler ist es ja scheiße. So Leute wie Ramirez oder so, weißt du, die jetzt schon gesagt haben, nee, ich drehe zurück, weil der Verband ist irgendwie total affig und was soll das alles hier? Und jetzt bleibt der Trainer doch da, sagt dann Ramirez, ah ja, nee, jetzt hat der Verband ja eine gute Entscheidung getroffen, jetzt bleibe ich dann doch auch am Start oder, also, ja, ich finde es in jeder Hinsicht merkwürdig und unterm Strich ist ja einfach nur Niklas Nordin weg, muss man mal festhalten. Der wird übrigens ziemlich sicher eine Menge Angebote von SSL-Clubs bekommen. Also, wir werden berichten, der hundertprozentig wird der ab Sommer bei irgendeinem SSL-Team unter Vertrag stehen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Vermutlich auch bei einem ziemlich guten SSL-Team.
Und wir bleiben ganz kurz in Schweden und zwar gab es eine sehr schöne Ehrung und zwar für Viktor Klinsten. Den kennen, glaube ich, die meisten als mehrfachen schwedischen Meister und Weltmeister und was hat er nicht alles gewonnen. Und wer sich mal sein Instagram-Profil aufsucht, der sieht nicht nur sein frisches Vaterglück, sondern er sieht auch, wie Klinsten sein an die Decke hochgezogenes Trikot bestaunt. Und zwar wird seine Nummer 80 bei Storetta gesperrt. Und eher so als Torhüter-Legende, nicht nur bei Storetta, sondern auch in der ganzen SSL und in der Nationalmannschaft geehrt. Das ist immer schön, wenn sowas gelingt. Und ich glaube sogar, und jetzt werde ich das wahrscheinlich im Nachhinein noch ein bisschen besser recherchieren müssen, aber ich glaube sogar, er ist der Erste, dem diese Ehre gebührt, weil, glaube ich, Mika Kohonen noch kein Trikot an der Decke hängen hat, glaube ich.
Ich glaube auch, zumindest hätte ich davon noch nichts gehört, wenn sie jetzt das von Klinsten retired haben, dann würde ich sagen, müsste das bei Kohonen eigentlich eine Frage der Zeit sein. Außer, ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, dass Klinsten seine komplette Karriere bei Storetta war, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und Mika Kohonen hat ja schon eine relativ bewegte Vergangenheit gehabt, ne? Also der war, klar, der hatte seine dominanten Jahre, hatte der ja auch bei Storetta, da ist er, glaube ich, viermal hintereinander World Floorball Player geworden und hat, was weiß ich, viele Titel geholt. Aber er war ja auch danach nochmal irgendwie in Finnland und dann wieder hier bei Helsingborg und davor war er ja auch schon woanders unterwegs und so, deshalb, keine Ahnung. Vielleicht sagen sie, es kriegen nur Leute ihre Nummer retired, die irgendwie von Tag 1 an bei uns gespielt haben. Aber grundsätzlich, das kommt ja, glaube ich, aus amerikanischen Sportarten. Und grundsätzlich finde ich, ist das eine sehr, sehr coole Sache, um halt Leute, die richtig, richtig was erreicht haben und richtig was bewegt haben, um Verein, um die zu ehren. Und ich finde, sowas könnte man eigentlich auch in Deutschland häufiger machen. Ich glaube, der MFBC Leipzig ist da mehr oder weniger Vorreiter, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die haben auf ihrer Homepage auch so eine Art Hall of Fame. Und dass wir in Leipzig auswärts gespielt haben, die Saison ist ein bisschen her. Das war irgendwie unser 7., 8. Saisonspiel im September oder sowas. Aber ich meine, da hingen 2, 3 Trikots an der Wand, die, glaube ich, nicht mehr vergeben werden. Ich glaube, Persson, Fritsche, Kanta, die 3, irgendwie sowas in der Richtung. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Fritsche auf jeden Fall. Persson würde mich auch nicht überraschen. Kanta wäre, das war eher so Kurzurlaub, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Kollegen.
Im Vergleich, also der war schon richtig lange in Leipzig, aber klar, nicht so lange wie Fritsche und Persson, das stimmt. Nee, aber ich glaube, der ist auch retired worden. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das ist so. Okay, und dann gehen wir von internationalen News so langsam rüber zu nationalen News, sprechen erst über die Herren-Nationalmannschaft, dann über den quasi Ebene darüber den Sportdirektorposten und dann noch über die Damen-Nationalmannschaft, die eine WM-Quali gespielt hat. Aber der Reihe nach. Und zwar müssen wir über die Herren-Nationalmannschaft reden, weil Martin Brückner seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Wenn ich das alles in der Pressemitteilung richtig gelesen habe, dann total aus eigenem Antrieb, also hat einfach von sich aus gesagt, er ich weiß nicht, möchte nicht mehr, ist, wie auch immer, auf jeden Fall tritt zurück und wird wohl ab Sommer in Weißenfels wieder als Lehrer tätig sein, was für mich mehr oder weniger logischerweise impliziert, dass er ab Sommer auch nicht mehr in Kalmarsund sein wird, wo er jetzt gerade als Co-Trainer noch tätig ist und da auch eine richtig, richtig erfolgreiche Saison hinlegt, muss man sagen. Wir sprechen da sicherlich am Ende der Saison nochmal drüber, was sie jetzt eigentlich genau erreicht haben mit den Kalmarsund-Damen. Aber wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, dass sie momentan sich anschicken, die Top 2, also Pixpo und Turngruppen, ein bisschen herauszufordern. Ja, Jan, hat dich das überrascht? Hast du damit gerechnet?
Nee, habe ich nicht. Hat mich tatsächlich überrascht, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie mit der WM zusammenhängt, die aus irgendwelchen Gründen bei manchen so ein bisschen ambivalent ankam. Aber es ist schon eine Überraschung, weil ich das Gefühl hatte, dass Martin diesen Job sehr ganzheitlich angeht, dass der Verband letztendlich auch versucht hat, also ich weiß, man sieht das ja nur von außen, ne? Also wie detailliert oder wie gut das umgesetzt worden ist, das weiß ich nicht. Aber dass man schon versucht hat, ihn als Bundestrainer jetzt nicht nur eben an dieser Stelle des Lenkers einer Auswahl zu installieren, sondern ihm auch gewisse Freiheiten zu geben, Trainer auszubilden und dem Ganzen so einen längeren Pfad zu geben. Jetzt muss man natürlich sagen, also ich glaube, diese Geschichte, diese Personalie an sich und auch jetzt die Frage, was kommt denn jetzt, die hängt natürlich auch sehr viel mit dieser Struktur Sportdirektor, Entwicklung, Bundestrainer zusammen. Und ich glaube, den Dachverband wird eine relativ komplizierte Situation erwarten, weil man sich darüber im Klaren werden muss, welche Rolle spielt denn eigentlich dieser Bundestrainer? Und wenn ich mir wirklich jemanden sehr, sehr kompetenten hole, will ich diese Person vielleicht auch nochmal im gesamten Verband integrieren und demnach ist natürlich dann auch wieder die Ausschreibung anzugehen. Ne? Also was für eine Person will ich da eigentlich rekrutieren? Also ist eine schon auf mehreren Ebenen komplexe Sache jetzt.
Ich finde es auch total schwierig. Also für alle, die nicht genau Bescheid wissen, Martin war ja auch nicht nur als Bundestrainer angestellt, sondern hat gleichzeitig auch noch, also er hatte quasi eine Vollzeitstelle bei Floorball, Vollzeitstelle weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine feste Stelle bei Floorball Deutschland und hat eben nicht im Rahmen dieser nicht nur die Herren-Nationalmannschaft trainiert, sondern wie du schon sagtest, auch komplett Ausbildungskonzepte geschrieben, Kurse durchgeführt, einheitliche Spielphilosophie für den Verband eingeführt und all solche Geschichten. Und ich bin mir jetzt auch überhaupt nicht sicher, wie diese Stelle nachbesetzt werden soll, weil das, also ich habe fast das Gefühl, man müsste das mehr oder weniger splitten. Ich habe den Eindruck, einen neuen Nationaltrainer zu finden, ist vielleicht nicht so schwierig. Mir fällt ehrlich gesagt kein deutscher Trainer ein, der den Job gut machen kann. Also vielleicht übersehe ich gerade jemanden, aber mir springt zumindest irgendwie nicht gerade ein Name in den Kopf oder sowas. Aber da würde man vielleicht wieder irgendwie, weiß ich nicht, einen Schweizer, einen Finnen oder einen Schweden finden oder vielleicht auch mal einen Tschechen, haben wir ja noch nicht probiert, glaube ich. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt das Problem, dass jemand eine Nationalmannschaft von einem zumindest mal irgendwie Top-8-Team oder so trainieren will. Aber diese ganze Ausbildungsgeschichte, da ist natürlich die Frage, ob man da einen ausländischen Trainer ranlassen möchte. Also vielleicht, das kann man so und so sehen. Vielleicht kann man sagen, das ist eine richtig, richtig gute Idee, weil dann jemand von außerhalb drauf guckt, der sieht mal, wie unsere Strukturen eigentlich sind, der weiß dann vielleicht relativ schnell, was noch zu machen ist, schüttelt einmal den Kopf, was hier alles noch nicht funktioniert, im Gegensatz zu in der Schweiz beispielsweise und baut das nochmal ein bisschen aus oder sowas. Man könnte auch sagen, naja, wenn da jetzt jemand von draußen, also wirklich von draußen kommt und sich das anguckt, der hat ja wirklich gar keinen Plan von dem, wie es in Deutschland funktioniert. Und solche Trainerjobs sind ja normalerweise im 2-Jahres-Rhythmus, weil dann immer eine WM ansteht, vielleicht sogar eher im 1,5-Jahres-Rhythmus, bis diejenige Person gefunden und eingestellt worden ist. Wenn sich der irgendwie einarbeitet, das dauert ja auch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreiviertel oder sowas, dann hat er noch ein Dreivierteljahr, um was aufzubauen, dann ist er vielleicht wieder weg. Also das finde ich irgendwie schwierig. Oder ob man dann so eine Geschichte macht, ob es eine Person gibt, eben die beides macht, oder ob man dann quasi die Stelle vielleicht sogar splittet und sagt, man sucht nur den Herren-Nationaltrainer und man sucht dazu noch irgendwie einen Ausbildungschef von Floorball Deutschland oder so. Keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, dass Martin da eine gewisse Lücke hinterlässt, die nicht so ganz einfach zu füllen ist.
Also ich würde da vielleicht auch noch das aus der Perspektive, aus der finanziellen Perspektive sehen. Und zwar, wie ich jetzt ein bisschen mitbekommen habe, wir haben ja auch diese News, glaube ich, gelesen bei den Damen, die dann relativ kurzfristig sich mit der Situation auseinandersetzen mussten, dass Fördermittel gestrichen wurden, weil, wie wir wissen, der Bundeshaushalt etwas strapaziert ist und das ist ja wie so ein kleiner Dominoeffekt, der dann tatsächlich auch noch durch alle möglichen Förderprogramme sich durchzieht und am Ende fehlt irgendwo Kohle. Und das ist ja schon ein wichtiger Faktor, weil würde man davon ausgehen, dass die Welt noch einigermaßen heile ist, die Finanzierung des Spitzensportsbereichs beim Dachverband, die ist ja extrem solide durch die Zusammenarbeit mit dem DOSB und würde die funktionieren, dann glaube ich, kann man sich wirklich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir wollen da absolutes Top-Personal finden. Und ich weiß, das wird jetzt ein bisschen skurril klingen, aber ich glaube, so ein Kollege wie David Jansson, der es gewohnt ist, in der Schweiz im Grunde ein größeres Konzept aufzuziehen und gleichzeitig aber vielleicht auch als Trainer gerne funktioniert, für den hättest du tatsächlich die finanziellen Ressourcen, wenn du mit den Fördermitteln des DOSB solide arbeiten kannst. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo im Gegenteil eben Fördermittel gestrichen werden und man sehr, sehr gut sich überlegen muss, wie man mit dem Geld haushaltet und in erster Reihe will man sicherstellen, dass die Nationalspielerinnen und Nationalspieler finanziell nicht überbelastet sind, dass man überhaupt dieses Basispersonal stellen muss, dann ist man wieder in einer ganz anderen Situation und dann müsste man natürlich kleinere Brötchen backen und das wird dann natürlich noch einiges schwieriger, weil die Nationalmannschaft, insbesondere die der Herren, aber letztendlich auch alle anderen, mittlerweile glaube ich, was die Ausbildung, was die Führung, auch was die sportliche Leistung angeht, einen relativ hohen Anspruch hat oder zumindest den Anspruch hat, da wirklich anzuschließen. Aber dieses Personal aus diesem deutschen Pool, das Personal, und da will ich jetzt niemandem zu nahe treten, sehe ich im Augenblick auch nicht. Also zumindest nicht in der Reife, die es braucht. Also Leute wie Mathis Wittneben und Co., das nehme ich jetzt wirklich nur als Beispiel, das sind ja alles Leute, die werden sich da vielleicht eines Tages ruhig hinarbeiten können. Aber sie sind natürlich noch in so einer Generation, für die würde sowas wahrscheinlich ein bisschen zu früh kommen. Martin Brückner ist da nochmal so eine Sonderperson. Aber man müsste, glaube ich, lange suchen, bis man jemanden findet, der so tiefe Fußstapfen und der diesen Anspruch erfüllt mit den begrenzten Mitteln, die man dann hätte, wenn eben diese Förderung eben nicht funktioniert.
Ja, also ich komplett wie du. Also David Jansson, spannend, dass du den Namen in den Ring wirfst. Das wäre natürlich schon oberstes Regal, ne? Also da kann er das natürlich kritisch sehen, was er in der Schweiz gemacht hat, so, aber ich glaube, die Qualifikation, die kann man ihm nicht absprechen. Also es gibt wirklich wenig Leute im nationalen Floorball, die mehr Erfahrung haben als er. Bin ich gespannt, ob sowas funktionieren würde. Aber genau, ansonsten sehe ich es wie du. Also ich finde tatsächlich, dass wir, können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ich finde tatsächlich, wir sind in Floorball Deutschland mittlerweile an einem Punkt, wo wir auch echt spannenden deutschen Trainernachwuchs haben. Also da fallen mir jetzt so direkt 4, 5, 6, 7, 8 Namen ein, wo ich das Gefühl habe, boah, die bewegen ein bisschen was und da könnte ein bisschen was entstehen und so. Und schauen wir mal, wo sich das noch in den nächsten Jahren hinentwickelt. Kann natürlich auch immer sein, dass irgendwie jemand, ich sag mal, Anfang 30 ist oder sowas in der Richtung, jetzt irgendwie ein paar Jahre Bundesliga trainiert hat und dann gesagt hat, gut, das war's, weil das ist irgendwie mit Familie und Job oder was auch immer man vorhat, einfach absolut nicht mehr vereinbar. Das könnte natürlich sein, weiß man immer nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da trotz der vielen ausländischen Trainer hier, die ja auch noch in den deutschen Bundesligen umherziehen, dass wir da in einer ganz coolen Position sind gerade. Aber ich sehe es genauso wie du. Also, dass halt niemand aktuell so weit ist, diesen Job wirklich zu übernehmen. Und dass immer noch so 4, 5 Jahre oder sowas und ein paar Saisons irgendwie fehlen. Ja, also schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt auf die Nachfolgersuche. Ich würde hier tatsächlich tippen, dass es wieder ein ausländischer Bundestrainer wird. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen. Also ich will jetzt auch nicht allen möglichen deutschen Trainern die Qualität absprechen. Nur, ich habe eben einmal kurz gebrainstormt und mir kam nicht direkt ein Name in den Sinne, wo ich dachte, das würde passen wie Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Dann kommen wir von einer deutschen Führungsperson im Floorball-Bereich direkt zur nächsten. Und zwar haben wir einen neuen Sportdirektor. Gab es zuletzt auch eine Pressemitteilung auf der Seite von Floorball Deutschland. Nach dem Rücktritt von Atte Ronkan wurde ja gesucht. Und zum 1. Februar 2025 heißt unser neuer Sportdirektor Sebastian Blink. Und bevor ich hier groß erzähle, was er eigentlich ist und was nicht, lese ich einfach mal kurz die Pressemitteilung vor. Er wird eingestellt als neuer Sportdirektor mit dem Schwerpunkt Finanzen und Fördermittel. Sebastian ist studierter Sportmanager und Diplomtrainer beim DOSB und bringt bereits Erfahrung als sportlicher Leiter mit. In seiner Heimatsportart Feldhockey hat er lange in der Bundesliga gespielt und als Nationalspieler an diversen internationalen Turnieren teilgenommen. Bevor er eine erfolgreiche Trainerkarriere im Nachwuchsbereich mit mehreren Titeln bei deutschen Meisterschaften anschloss. Wir finden es besonders wertvoll, von seinen Erfahrungen aus anderen Sportarten profitieren zu können. Seine neu entdeckte Begeisterung, jetzt steht hier nur, dass er am Wochenende quasi bei den Länderspielen von den U17-Herren war und da schon Best Player geehrt hat und sowas. Das ist wahrscheinlich nicht so, also am Rande natürlich interessant, aber nicht so wahnsinnig spannend. Und es steht am Ende noch, Sebastian hat sich in einem intensiven Bewerbungsprozess mit über 30 Bewerbern durchgesetzt und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. So, da ist ja viel drin, was man entpacken kann. Ich fange mal mit dem Bewerbungsprozess an. Da war ich nämlich am Anfang direkt so ein bisschen skeptisch. Häufig war es ja so in den letzten Jahren, wenn Sportdirektor oder sowas in der Richtung gesucht hat, dann gab es immer nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich beworben haben. Und diesmal war das wohl tatsächlich, habe ich auch so hinter den Kulissen vernommen, ein richtig, richtig guter Bewerbungsprozess. Nämlich in dem Sinne, dass die offene Stelle nicht nur von Floorball Deutschland irgendwie auf Social Media platziert wurde, sondern auch über den DOSB gestreut worden ist. Und da haben sich wohl wirklich relativ viele ziemlich qualifizierte Leute beworben, die eben Bock drauf hatten, die vielleicht auch viele aus anderen Sportarten kommen. Die meisten kommen ja nicht aus dem Floorball, aber gab es wohl auch ein paar Bewerber, aber viele, die eben auch aus anderen Sportarten kommen. Und dann einfach Bock hatten, eine junge, aufstrebende Sportart, als die wir Floorball ja hoffentlich immer noch sehen, so ein bisschen voranzubringen und nach und nach in, also da eigene Ideen umzusetzen und so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Von daher, das war offensichtlich tatsächlich eine gute Geschichte, wie viele Leute es gab und wie viel Auswahl der Verband da hatte und wie er sich entscheiden konnte. Und dann ist es eben mit Sebastian Blink ein ehemaliger Feldhockeyspieler geworden. Wie finden wir das, Jan?
Ich finde das super. Also ich kenne
ich auch, ich wollte nicht. Nur ich auch. Ich wollte nur ketzerisch fragen, weil ja, es gibt ja eine gewisse Animosität zu dem Sport, wo nur Rechtsausleger spielen dürfen. Ne, es ist ja alles nicht so einfach in der.
Ja, nee, den Sport Feldhockey finde ich scheiße. Also das bitte auch nicht rausschneiden, Pascal. Feldhockey ist ein schrecklicher Sport, den ich nicht leiden kann. So, jetzt habe ich natürlich alle Karten ausgespielt bei Sebastian. Aber ich rette es jetzt hoffentlich nochmal. Ich find's wirklich überragend, dass wir endlich den Mut haben, Leute von außen reinzuholen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir können es uns endlich leisten. Und es ist auch ein gewisser Beweis dafür, dass dieses Personal, also wieder, ich setze jetzt voraus, er hat die Kompetenzen und er wird den Job richtig machen, aber ich will nur sagen, dieses Personal da draußen ist da. Also wir haben die Möglichkeit, Leute in unsere Sportart reinzubringen, die Kompetenzen aus anderen Sportarten mitbringen oder einfach auch aus anderen Sektoren, wo das Know-how im Floorball noch nicht drin ist. Aber wir müssen sie bezahlen. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Wir müssen Geld in die Hand nehmen und wir müssen die Entwicklung dieser Sportart finanzieren. Und ich will jetzt nicht dieses alte Fass aufmachen, dass es einfach lächerlich ist, wie viel Geld wir da reinstecken, damit sich die Sportart weiterentwickelt. Aber das hier ist ein Beweis, dass offensichtlich Leute für Floorball da sein wollen und sie wollen die Sportart entwickeln. Das ist jetzt nicht so, dass sie vor ihr weglaufen, weil sie klein ist, sondern sie sind da. Aber wir müssen sie auch bezahlen. Das ist so die Antwort auf diese Frage, wie ich das finde, dass jemand von außen kommt. Also finde ich super. Feldhockey hat mein Herz noch nie groß hüpfen lassen, aber ist nicht so schlimm. Jetzt lernt er eine andere Sportart kennen. Eine Sache würde ich noch nachlegen, und zwar, was ich glaube, was ein interessantes Spannungsverhältnis sein wird, ist diese Gewichtung dieser Rolle mit diesem Fokus Fördermittel und Finanzen. Ich habe das ein bisschen mitbekommen aus diesem Prozess, auch aus dem Hintergrund, dass das tatsächlich wirklich jetzt ein Schlüsselthema ist. Und ich glaube, das wird auch noch ein kritischeres Thema. Jetzt wiederhole ich so ein bisschen das, was wir vorhin hatten, eben mit dieser Einschränkung der öffentlichen Finanzen und Fördermittel, die es so gibt. Andererseits ist der Dachverband tatsächlich massiv abhängig von diesen Fördermitteln. Deshalb ist diese Aufgabe so wichtig. Ich war aber selbst ein bisschen überrascht, dass man sie eben dem Sportdirektor als im Grunde so diese Hauptaufgabe vorgibt. Also wenn ich jetzt irgendwo als Sportdirektor anfangen müsste und man sagt, du, 80% deiner Zeit wirst du damit verbringen, Geld reinzuholen, würde ich sagen, wirklich? Ich dachte, das ist ein Job für den Finanzchef oder für die Geschäftsführung. Warum muss ich das eigentlich machen? Ich glaube, die Antwort liegt darin, dass diese Fördermittel auf den Spitzensport und auf den Leistungssport ausgelegt sind und deshalb ist da die direkte Verbindung, aber ist schon auf jeden Fall eine ganz spezielle glaube ich, Aufgabenbeschreibung bei dieser Position.
Ja, wie du schon sagtest, Feldhockey ist ein Sportart, Quatsch. Aber ich glaube,
Sebastian, wenn du den Podcast hörst, wir sind nette Typen. Wir gehen auf jeden Fall irgendwann mal Bier trinken. Aber erklär uns, warum sollte ich die ganze Zeit auf rechts den Schläger halten? Was ist das für ein Unsinn? Was ist das für ein Ärger?
Überleg mal, was aus deiner Karriere geworden wäre, wenn du einfach die ganze Zeit gezwungen worden wärst, Rechtsausleger zu spielen, Jan. Wusstest du eigentlich, dass Pascal und ich Rechtsausleger sind? Also wir hätten damit deutlich weniger Probleme, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde euch trotzdem relativ sympathisch, wenn wir uns so in der Freizeit treffen. Kennst du den übrigens, es passt jetzt gar nicht rein, aber kennst du den die Antwort von Peter Crouch, als man ihn gefragt hat, was wäre er geworden, wenn er nicht Profifußballer wurde?
Postbote hat er, glaube ich, gesagt, oder? Irgendwie sowas?
Nee, er hat gesagt Jungfrau.
Okay.
Oh. Okay, zurück zum Thema Sebastian und Feldhockey.
Vielleicht hat er die Frage auch mehrfach beantwortet. Ich glaube, er hat auch irgendwann mal Postbote
gemacht
oder so. Vielleicht. Egal. Also, ich wollte noch sagen, mich hat das erinnert an diese Geschichte, das ist ein bisschen her. Weißt du, wer Markus Weise ist?
Das sagt mir was, ja.
Sagt dir vermutlich was, weil er lange Zeit der Trainer war. Erst der deutschen Hockeynationalmannschaft der Damen und dann der Herren.
Ah, jetzt ja.
Genau, und jetzt mehrere Olympia-Goldmedaillen geholt hat. Und da ist so ein gewisser Hype entstanden, nicht nur um die Sportler, sondern so ein bisschen auch um ihn. Also jetzt nicht irgendwie völlig übertrieben oder so, aber man hat schon so ein bisschen mitbekommen, dass der scheinbar einiges da so bewirkt hat bei dem Deutschen Hockeybund. Und er ist dann tatsächlich rübergewechselt vom Deutschen Hockeybund zum DFB. Und hat da, ich glaube, irgendwie in der Akademie oder sowas mitgearbeitet beim DFB oder eine DFB-Akademie aufgebaut oder sowas. Wie dem auch sei, auf jeden Fall im Deutschen Hockeybund ist scheinbar schon eine ganze Menge Know-how an den verschiedenen Stellen. Und ich glaube, wie du schon sagtest, wenn man sich da Leute aus anderen Sportarten reinholt, da kann man, ist natürlich auch wieder typenabhängig und so weiter. Aber ich glaube, gerade mit einer doch ja unterm Strich recht floorballnahen Sportart wie Feldhockey, macht man da auf jeden Fall einiges richtig. Statt dass wir jetzt jemanden holen, den wir quasi wieder aus der eigenen Community heranzüchten mussten, sag ich jetzt mal. Das sind ja einfach zwangsläufig Leute, die noch nicht so wahnsinnig viel über den Tellerrand hinausblicken konnten. Einfach weil es die Strukturen ja gar nicht gibt im Floorball. Und da jemanden zu holen, der quasi von außen mal drauf guckt und sich vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle Kopfschütteln an den Kopf fasst und sich fragt, warum das nicht einfach mal anders gemacht wird, so, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Absolut. Und dann bleiben wir noch beim Dachverband und zwar bleiben wir so ein bisschen oder wir wechseln zum Sportlichen hinüber. Und zwar haben die Damen die WM-Quali geschafft und werden deshalb vom 6. bis 14. Dezember in Tschechien, in Brno und Ostrava, sich mit der Weltelite messen. Bei der Quali gab es Siege und Niederlagen, 9-2 gegen Österreich, 7-2 gegen Belgien. Das spannendste Spiel gegen Norwegen ging verloren mit 3-4. Und am darauffolgenden Samstag gab es noch 0-14 gegen Schweden. Das ist jetzt wahrscheinlich dann weniger überraschend gewesen, dass es so deutlich war. Aber der Quali-Modus, der ist ja relativ großzügig. Und deshalb hat auch ein solcher dritter Platz gereicht, um sich für die WM zu qualifizieren. Also neben Deutschland und Tschechien sind auch noch Norwegen, Estland, Dänemark, Polen, Lettland, Slowakei, Finnland, die Niederlande, die Schweiz, Schweden dabei und ich glaube Asien beziehungsweise Ozeanien und Nordamerika, die müssen die Kandidatinnen noch ausspielen.
Genau, die Damen-WM findet dann statt vom 6. bis zum 14.12. in Brno und Ostrava in Tschechien. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe am Anfang die Quali verfolgt und war mir gar nicht sicher, was sie eigentlich genau schaffen müssen, um sich zu qualifizieren. Kommt mir das nur so vor oder ändert sich der Quali-Modus ständig? Weil letztens war es doch, also bei den Herren war es doch zuletzt irgendwie mit diesen 2 Vierergruppen und die haben dann am Ende nochmal über Kreuz gespielt und die Gruppensieger waren qualifiziert und der Sieger des Halbfinals oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, ich glaube, das ist dann immer so aus der Not eine Tugend machen, weil es hängt ja von 2 Sachen ab. Erstens, wie viele Mannschaften oder Teams melden sich tatsächlich bei so einer Quali an, weil ab und zu, tja, Länder, die nehmen da gar nicht mit, nehmen da gar nicht teil. Und das andere ist natürlich, wie viele Hosts stehen überhaupt zur Verfügung? Weil wenn du dann 2 oder 4 austragende Länder für diese Qualifikationsturniere hast, musst du einen ganz anderen Modus ansetzen. Und deshalb sind sie da einigermaßen flink und flexibel auf den Beinen. Aber ich glaube, was auch diese Quali wieder mal bewiesen hat, es braucht irgendeine kleine Reform, damit diese Turniere nicht so völlig unnötig und auch phasenweise langweilig sind, muss ich sagen. Bei den Herren gibt's ja so einen Anlauf durch diese eigentlich geplante Europameisterschaft, die da irgendwie auch helfen soll, dass im Grunde die Top-Mannschaften automatisch qualifiziert sind und dann im Grunde so dieser Mittelbereich und diese Nachzügler im Grunde die nächsten Plätze untereinander ausspielen. Kann man so und so sehen, weil dann gibt's wieder noch weniger Spiele, wo sich so diese zweite Garde mit den Top-Mannschaften messen muss. Das ist ja eigentlich an sich schon ein Problem. Andererseits vermeidet man natürlich so wunderschöne Resultate wie, ich weiß nicht, Schweden hat gegen Belgien, glaube ich, relativ knapp gewonnen, oder? Oder was? Wie war das Ergebnis, Timmann?
Nee, es war Schweden gegen Österreich und es war ein ganz enges, hauchdünnes 0-40.
Ja. Lässt sich schlecht verkaufen, sowas.
Ja, wie du schon sagst, das sind ja auch Spiele, also die bringen ja einfach niemandem was, ne? Also Deutschland hat ja 0-14 gegen Schweden gespielt. Das ist halt schon so ein Ergebnis, wo man sich ja so ein bisschen hinterfragt, ob das eigentlich was bringt oder nicht. Aber das ist, finde ich, immer noch so, naja, okay. Also das sieht man auch mal an ganz komischen Tagen, sieht man das auch mal in der ersten Bundesliga-Herren oder sowas. Weißt du, dass da irgendjemand so richtig gnadenlos aus der Halle geballert wird? So, kann vorkommen. Aber 40-0 ist ja so, boah. Ja, und keine Ahnung. Also gerade bei den Damen muss man sagen, sind die Leistungsunterschiede ja auch nochmal ein bisschen größer als bei den Herren nach wie vor. Gerade zwischen Schweden und dem Rest. Schweden ist da ja immer nochmal, also Schweden ist ja auch immer Weltmeister geworden. Also auch vor Finnland und sonst was. Ich frage mich, warum man bei den Damen und vielleicht auch bei den Herren nicht einfach sagt, so kommen die Top 4 sind qualifiziert. Also gut, bei den Herren ist es jetzt natürlich schwieriger, es gibt keine so klare Top 4 mehr. Aber zumindest bei den Damen finde ich, eigentlich könnte man irgendwie sowas in der Richtung machen. Weiß ich nicht. Also ja, solche Spiele bringen eben vielen Leuten nichts. Ich habe da auch wieder relativ viele kritische Stimmen gehört, so von wegen, dass man den Modus mal anpassen könnte. Auf der einen Seite finde ich es auch ganz cool, dass halt alle Teams durch die Quali müssen und nur der Ausrichter gesetzt ist und man nicht einfach sagt, naja gut, ihr seid halt irgendwie mal gut gewesen, ihr kommt automatisch hin. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man der Realität schon ein bisschen ins Auge blicken. Und also ja, theoretisch könnte es natürlich eine Überraschung geben, dass Schweden nicht an der WM ist. Aber selbst wenn die Schweden mal überraschend gegen Norwegen oder Deutschland verlieren sollte, dann sind sie ja immer noch Zweiter in der Gruppe. Und selbst wenn nicht, sind sie Dritter und es reicht immer noch. Und sie müssten dann ja nochmal, weißt du, es gibt ja kein Szenario, in dem Schweden nicht an der WM fährt, wenn sie ja so einer Quali teilnehmen. Deshalb, ja.
Man könnte es sich ja relativ einfach machen, indem man einfach die Halbfinalisten für eine gewisse Zeit für die nächsten WMs aus einer WM immer für die darauffolgende auch nochmal setzt, weil das sind ja dann wahrscheinlich immer die Top 4. Und ja, wenn es dann mal einer nicht ist, okay gut, dann müssen sie halt mal eine Quali spielen, dann haben sie es auch verdient.
Das finde ich eigentlich tatsächlich eine ziemlich charmante Regelung. Also und jetzt ist es ja auch so, wenn man es jetzt auf die Herren-WM runterbricht, gut, dann wäre halt die Schweiz jetzt nicht qualifiziert, dann müssen halt die Schweizer eine Quali spielen. Aber das ist jetzt ja auch keine enorme Hürde. So, wenn dann die Schweizer an der Quali scheitern sollten, dann haben sie es vielleicht auch wirklich nicht verdient, so, weißt du? Deshalb, also wie du schon sagtest, sowas, finde ich, könnte man eigentlich gut machen.
Wobei dann finde ich das Schreiben von Flo Büchting, das er uns vor ein paar Wochen geschickt hat, ganz spannend. Und zwar meinte er, eigentlich hätte die vergangene Herren-WM, Entschuldigung, dass wir da jetzt mal die Damen wieder mal liegen lassen, aber er meinte, eigentlich hat die WM ja bewiesen, dass diese erste und zweite Reihe ja jetzt so langsam anschließt und eigentlich müsste es viel mehr Termine geben, wo sich die erste mit der zweiten misst. Also dass diese schreckliche Euro-Floorball-Tour, wo sich da die Top-4-Nationen irgendwo treffen, untereinander spielen, niemand weiß Bescheid, dass sie das überhaupt tun, wo sie sich selbst so ein bisschen weiterentwickeln und den Rest hinten liegen lassen. Das müsste man eigentlich aufbrechen und da nochmal eben so zumindest diese zweite Garde reinpacken, damit es eben mehr Erfahrung gibt und damit die sich weiterentwickeln können, gerade im Kräftemessen mit den Top-Nationen. Würde man eine Quali auf diese Art und Weise beschneiden, würde man ja letztendlich noch weniger von solchen Spielen haben und das wäre dann wiederum auch nicht gut. Also ist natürlich ein Dilemma, aber Lösungen gibt's.
Ja, hast du recht. Okay. Gut, alles nicht so einfach. Wir gehen zum nächsten Punkt über, bevor wir uns hier komplett festfressen. Und zwar müssen wir voraussichtlich ein letztes Mal diese Saison, zumindest über aktuelle Transfers sprechen. Wir hatten das beim letzten Podcast schon angerissen, dass die Transfer-Deadline sich ja nähert. Das war der 15.1. meines Wissens nach. Irgendwie gab es danach immer noch Transfers. Aber ich dachte, der 15.1. wäre die Transfer-Deadline, wie dem auch sei. Und wir haben fleißig die Augen offen gehalten, welche deutschen Bundesliga-Clubs denn möglicherweise personell nochmal nachlegen oder auch personell nochmal Abgänge haben werden. Es gab auch einen kleinen Artikel dazu von unseren Kollegen bei Wide and Deep. Die haben das einmal noch ein bisschen zusammengefasst. Allerdings machen die keine Podcasts mehr. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr da auch da weitermacht, liebe Kollegen. Sonst sind wir hier wieder allein auf weiter Flur. Das wäre sehr schade. Wie dem auch sei, die Transfers. Es gibt 5 Clubs, die aus meiner Sicht nochmal nennenswert was gemacht haben. Es gibt noch den einen oder anderen Transfer. Es gab zum Beispiel irgendeinen Transfer vom ETV zum ETV Hamburg. Da haben wir mal so grob nachgefragt, was das eigentlich für jemand ist, weil den Name und der Club, wo der herkam, hatte man alles noch nie gehört. Und das war irgendwie ein Transfer für die dritte Mannschaft oder so. Von daher, sowas lassen wir erstmal außen vor. Ich habe jetzt mal mir die Namen gegriffen, wo ich das Gefühl habe, die könnten relevant werden für die heiße Phase der Saison. Und zwar fangen wir an mit Holzbüttgen. Da ist Mikael Määhönen kurz vor Weihnachten wieder nach Finnland gegangen. Und dann haben die Holzbüttgener nachgelegt mit Miska Ojala. Das ist, glaube ich, der Cousin von dem finnischen Verteidiger, den sie schon dabei haben. Veti Koivisto, glaube ich. Und mit Jesse van Oosten, ein junger Niederländer, der ihnen wohl von ihrem ehemaligen Meisterschaftstrainer Tim Hitzkes empfohlen worden ist. Also die haben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive nochmal nachgelegt. Und auch Dresden hat Personal nochmal nachgerüstet. Da kam zum einen Bruno Haltenort aus Italien, meines Wissens nach Ur-Dresdner, hat schon die letzten Jahre immer dort gespielt und war, glaube ich, nur zu einem Auslandssemester oder sowas in der Richtung in Italien bis jetzt eben im Januar. Und es kommt Michael Pitek aus Tschechien. Bei beiden Vereinen meine ich gelesen zu haben, sowas in der Richtung von wegen, ja, Verletzungen und wir mussten da nochmal nachlegen und bla bla. Finde ich auch total okay. Ich finde es nur gleichzeitig auch, es tut sich da auch so eine gewisse Kluft auf, muss man sagen, ob die Kluft jetzt finanzieller Art ist oder vielleicht auch einfach, was Beziehungen angeht oder was auch immer. Aber mit Verletzungen müssen ja viele, viele, viele Bundesliga-Clubs klarkommen. Und die meisten sind dann einfach in der Situation, wenn sich der Topstürmer von denen verlässt, dann ist der Topstürmer verletzt. Und davon abgesehen ändert sich nichts. Also die Saison muss genau so weitergespielt werden, dass es dann halt so klassisch Pech gehabt, wo im Profifußball oder sowas natürlich nachverpflichtet werden würde. Und viele Clubs sind, glaube ich, auch einfach in der Lage, dass sie nicht nachverpflichten können. Und ich finde es jetzt schon spannend, dass es so den einen oder anderen Verein gibt, der scheinbar relativ kurzfristig dann nochmal im Winter auf sowas reagieren kann und sich dann relativ kurzfristig nochmal eventuell sogar nur für eine halbe Saison verstärken kann. Also das gab es früher vor ein paar Jahren noch aus meiner Sicht nicht, beziehungsweise wenn, dann war das eine totale Ausnahme. Und eben nicht so, ich sag mal, flächendeckend, mehr oder weniger, wie es jetzt der Fall ist. Weißenfels ist der nächste Verein, über den wir sprechen müssen. Und zwar hatten wir da kurz vor Weihnachten schon gesprochen, dass die zwei sehr spontane und für mich überraschende Abgänge hatten. Zum einen Henry Stenfors, seines Zeichens Verteidiger, der wieder nach Finnland gegangen ist. Und zum anderen ganz überraschend, glaube ich, für uns alle, Ferdinand Ondruschka, der Weißenfels verlassen hat und zum SCDRFK Leipzig gewechselt ist. Wir hatten, glaube ich, beide so ein bisschen das Gefühl, dass Weißenfels da nochmal nachrüsten würde. Sie haben auch nachgerüstet, allerdings ganz anders, als ich es erwartet hätte. Und zwar haben sie zwei alte Bekannte zurückgeholt. Zum einen Henry Kukkonen, der hat die letzten 3 Jahre meines Wissens nach bei Weißenfels gespielt, also schon mehr oder weniger Weißenfelser Urgestein, sag ich jetzt mal, ist dann im Sommer in die Schweiz gegangen und hat sein Abenteuer Schweiz jetzt scheinbar relativ kurzfristig wieder beendet und ist Anfang Januar wieder bei Weißenfels auf der Matte gestanden und hat die letzten Spiele auch mitgemacht. Und die andere Verstärkung ist Jonas Hoffmann, der letzten Sommer noch seine Karriere beendet hat und jetzt das Karriereende beendet hat. Und wieder auf der Matte steht und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt einfach nochmal ist, quasi weil sie dringend Personal gebraucht haben und das Gefühl haben, für eine halbe Saison kann er ihnen nochmal helfen oder ob das jetzt ein längerfristiges Comeback wird. Wir sind gespannt. Und dann gibt es noch 2 Zweitliga-Clubs und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dieses Jahr das Gefühl, Jan, dass sowohl Potsdam als auch der SCDHFK Leipzig unbedingt aufsteigen wollen. Also rein von den Strukturen her, Potsdam macht da sehr, sehr viel. Leipzig hat sowieso eine richtig, richtig gute Jugendarbeit, hat, glaube ich, irgendwie in jeder jungen Nationalmannschaft gleich mehrere Nationalspieler. Und mittlerweile sind die beide auch echt auf dem Transfermarkt sehr aktiv, gerade für Zweitligavereine, wo das ja häufig einfach nicht vorkommt. So hat der SCDFK Leipzig ja quasi vorgelegt, sag ich jetzt mal, und kurz vor Weihnachten Ferdinand Ondruschka verpflichtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann in Potsdam eine Panikreaktion gab oder nicht und die das Gefühl hatten, oh, da müssen wir aber auch nochmal nachlegen. Auf jeden Fall stand am 8.1. ein gewisser Joona Nieminen auf der Transferliste, der von Finnland kommt und jetzt zu Potsdam gewechselt ist. Und dann bin ich mir wiederum nicht sicher, ob das der SCDHFK Leipzig gesehen hat und die sich dachten, oh, also wenn die unsere Ondruschka-Verstärkung kontern, dann kontern wir aber deren Finnen-Verstärkung. Und dann stand nämlich am 13.1. ein gewisser Konsta Lehti auf der Transferliste, der von Finnland nach Leipzig gegangen ist. Und dann am 20.1. noch ein gewisser Omar Garofolo, der von Floorball Club Milano nach Leipzig gegangen ist. So, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ich gehe stark davon aus, dass Konstaleti ein finnischer Verstärkungsspieler ist. Bei Omaga Ruffalo bin ich mir nicht so ganz sicher. Vor allem, weil er vom Floorball Club Milano gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie sehr du die Transferliste, die AFF-Transferliste dieses Jahr verfolgt hast, Jan, aber das ist ja so ein kleines Hobby von mir. Und ich glaube, es ist kein Verein so oft aufgetaucht auf dieser Liste wie der Floorball Club Milano. Also teilweise hast du da Geschichten, dass innerhalb von einem Tag irgendwie 6 verschiedene Schweden zum Floorball Club Milano wechseln. Und dann wechseln 3 von denen 4 Wochen später wieder zurück. Und dafür gehen aber 2 Finnen dahin. Ich weiß nicht, was da los ist. Also vielleicht muss ich mich mal mit den Jungs vom SCDFK Leipzig auseinandersetzen. Die sollen dann mal Omar interviewen. Und der kann einmal erzählen, was sie da beim Floorball Club Milano machen. Also ob die irgendwie den Floorball-Sport nutzen, um irgendwie Geldwäsche zu betreiben. Ich weiß es nicht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob die da, weiß nicht, ob da irgendein Scheich ist, der versucht, einen Floorball-Club aufzubauen, aber das funktioniert alles nicht und deshalb gehen die Leute alle wieder zurück innerhalb von 3 Monaten, weil sie kein Geld bekommen oder weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ganz abenteuerlich. Wenn ihr Lust habt, guckt euch mal die AFF-Transferliste an und wer Bock hat, kann mal zusammenzählen, wie viele Transfers dieser Verein dieses Jahr gemacht hat. Es sind locker 20 oder 30 Stück in beide Richtungen.
Also du hast jetzt gerade so viele Sachen zugeworfen. Ich weiß nicht, welchen Ball ich als erstes fangen soll. Und ich bin wie in diesem Meme, wo dieser Kopf dann immer von Bild zu Bild mehr strahlt und am Ende ist er ganz radioaktiv. Und ich weiß was ich als erstes greifen soll. Weil es sind jetzt 3 Themen. Ich mach's kompakt und nehme alles. Also erstens bei Potsdam. Ich bin immer noch so ein bisschen der Überzeugung, dass die Mannschaft, glaube ich, noch nicht so ganz Bundesliga-tauglich ist, egal was sie sich da gerade rein transferiert. Auch wenn sie dann 2 Nieminens haben, weil sie halt doch abhängig sind von diesen Schützen. Vielleicht steigen die Rockets ab, dann ändern sich die Kader. Wer weiß? Glauben wir mal nicht. Was ich bei Leipzig sehr sympathisch finde, wenn man sich da die Scorerliste anschaut, dann muss man lange suchen, bis man einen Leipziger findet. Also ich glaube, Julius Ondruschka habe ich jetzt hier gesehen, irgendwo auf dem 16. Platz. Also das ist eine Truppe, die ist sehr gleichmäßig verteilt und die kennt die Bundesliga auch schon. Also ich würde denken, das ist jetzt, für mich ist es am Augenblick so ein bisschen der stabilere Bundesliga-Kandidat und Potsdam ist eher so dieses aufflammende, ambitionierte Projekt, was sich vielleicht fängt, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also kenne ich viel zu schlecht, um das zu bewerten. Das war Punkt 1, Punkt 2, die habe ich zusammengeklebt, da hänge ich nicht viel dran. Und jetzt erzählt Opa Jan vom Krieg. Und zwar, als du Milan gesagt hast, in der Saison 2007-2008, ja, ist lange her, Bundesligaspieler, die waren noch nicht geboren.
Warte, ich muss das erstmal gedanklich einordnen. 2007, 2000, da war ich 16. Ich glaube, da habe ich schon Floorball gespielt. So 2 Jahre oder so, glaube ich.
Ja,
könnte sein, dass ich da gerade zum ersten Mal so Kleinfeld gespielt habe oder so. Okay, erzähl.
Erschreckend, weil zu der Zeit habe ich damals schon das Unihockey-Mac gemacht und Bundesliga gespielt. Egal, ist nebensächlich. Jedenfalls gab es damals die Viking Roma, einen römischen Verein, der irgendwie Jahr zuvor haben sie da irgendwie europäischen Pokal gespielt, irgendwie zweite, dritte Reihe, da gab es ja irgendwie so den Nebenpokal und dann gab es nochmal diese Champions Cup, damals hieß das alles ein bisschen anders. Jedenfalls haben sie sich 2007, 2008 qualifiziert und ich kann mich erinnern, dass ich damals, das gab es auch schon das Internet, damals auch diese internationalen Transfers verfolgt habe und nur gesehen habe, wie da ein skandinavischer Name nach dem anderen rübergeschoben wurde. Kurz vor der Teilnahme an dem Champions Cup Turnier. Und sie haben als erstes haben sie in der Europa-Qualifikation alles weggefegt. Also alles, was da irgendwie aus Dänemark oder Slowakei kam, hatte irgendwie keine Chance. Viking Roma, 4 Spiele, 4 Siege, Qualifikation geschafft für das Endturnier. Und tatsächlich haben sie dann auch ihre Spiele abhalten. Und da durfte die Viking Roma gegen AIK Stockholm, gegen Tatran, gegen Vela spielen. Haben auch die Spiele zwar verloren, aber jetzt nicht immer so hoch und so deutlich. Also ich glaube, da gab es irgendwie so ein 1-3 gegen AIK, keine Ahnung, das denke ich mir jetzt gerade aus. Aber ich erinnere mich, dass das so dieser Turnierverlauf war und ich glaube, sie wurden dann Achter. Ja? Aber werd erst mal Achter im Champions Cup als italienischer Meister und ich glaube, italienische Vereine, geschweige Nationalmannschaften, irgendwann können wir auch über die Nationalmannschaft reden, die da zu der Zeit auch relativ ambitioniert war, aber dann irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschollen ist. Aber Viking Roma hatte damals tatsächlich so 1-2 Jahre wo sie sehr ambitioniert waren und international sich eben mit diesen skandinavischen Verstärkungsspielern brüsten durften. Und wenn man heute so auf den Roster guckt, ich habe gerade jetzt reingeguckt, sehe ich da keinen skandinavischen Namen mehr, aber damals war da ein Johansson, Svensson und Henriksson und Niemi und Viemi und Niemi neben dem anderen. Das war die Geschichte von Viking Roma 2007, 2008. Nicht so ganz interessant. Vielleicht aber hat Milano ähnliche Ansprüche.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das auf jeden Fall versucht haben, irgendwie, keine Ahnung. Aber wie, ich habe mich so krass an diesem Namen aufgehängt. Die hießen Viking Roma oder heißen immer noch so?
Ja, ja, heißen Viking Roma. Von 2000 gegründet, Chairman of Club, Leonardo Lanzoni.
Das macht ja gar keinen Sinn. Also was ist das denn für eine Wortschöpfung?
So, ja, klar, Roma. Wikinger haben ja Wikinger großen kulturellen Bezug zu Rom gehabt. Das wissen immer viele nicht.
Ich glaube, die Entstehungsgeschichte, ich denke es mir jetzt mal aus und glaube, werde relativ nah dran sein. Wird wahrscheinlich gewesen sein, dass es irgendwelche Skandinavier gab, denen ihr Lieblingssport gefehlt hat. Und dann haben sie sich in irgendeiner Studententruppe da ihr
Mannschaft die Wikinger gegründet. In Rom.
Ja,
und dann waren das halt so die Skandinavier, die als Wikinger eben in Rom sich da ihre Truppe gebaut haben.
Ja, okay. Das ist eine Entstehungsgeschichte, die könnte ich akzeptieren. Das war mit den Eagles in Dresden ja, glaube ich, ähnlich, ne?
Vermutlich. Vermutlich nicht, ja, aber wahrscheinlich.
Gut, liebe Eagles. Dann kommen wir rüber, wenn wir sowieso schon über Bundesliga-Transfer-News und so weiter gesprochen haben, zur Rubrik What's Up Bundesliga. Und zwar nähern wir uns ja jetzt endgültig der heißen Phase der Saison. Es stehen noch die letzten zwei Bundesligaspieltage aus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge in der ersten Bundesliga Herren und Damen und die letzten drei Bundesligaspiele in der zweiten Bundesliga Herren. Und ich glaube, bevor dann unsere nächste Folge rauskommt, werden auch schon die ersten Playoff-Spiele gespielt werden sein. Deshalb, wir halten euch jetzt nicht unendlich lange damit auf, wer ist eigentlich auf welchem Platz und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt gerade aktuell immer noch nicht die Tabellen verfolgt, dann weiß ich auch nicht, wann ihr damit anfangen wollt. Wir geben euch nur mal einen kurzen Überblick und es gibt in jeder Liga noch so zwei, drei richtig spannende Spiele, bei denen sich entscheiden wird, wer eigentlich wann, wie, wo in den Playoffs vertreten sein wird oder eben auch nicht. Bei den Damen ist die Situation immer noch so, dass Leipzig ungeschlagen auf Platz 1 steht mit 22 Gegentoren aus 12 Spielen. Also die kriegen im Schnitt weniger als 2 Gegentore pro Spiel. Das ist sehr, sehr wenig. Ich glaube, nicht nur im Floorball-Kontext, ich glaube, das wäre ein extrem Spielensportarten sehr, sehr wenig. Das ist wahrscheinlich schon für eine Fußballbilanz ganz okay, wenn du nicht irgendwie direkt um eine Meisterschaft mitspielen willst oder so. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, so wie es jetzt gerade aussieht, kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass der Titel hier nur über Leipzig oder Hamburg gehen wird. Ich denke, das sind die beiden Teams, die sich im Finale treffen werden. Der MFBC Leipzig ist auch absolut nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen, rein rechnerisch schon noch. Aber sie spielen nicht mal mehr gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, sondern die werden sich wahrscheinlich relativ souverän auf Platz 1 durchsetzen und dann die reguläre Saison auch ungeschlagen beenden. Wer noch mal einen kleinen Überblick bekommen möchte, was im Damen-Floorball so los ist, dem seien zwei Spiele ans Herz gelegt. Und zwar spielt am 8.2. um 13.30 Uhr Dümten gegen Hamburg und am 15.2. um 16 Uhr spielt Bonn gegen Hamburg. Das sage ich jetzt nicht, weil ich großer Hamburg-Fan bin oder sowas in der Richtung und man deshalb unbedingt Hamburg verfolgen soll, sondern weil das einfach quasi die beiden Spiele sind, die noch, ich sag mal, wegweisend sein könnten. Hamburg der Top-Favorit, abgesehen vom MFBC Leipzig, außerhalb bei den wahrscheinlich auswärts wahrscheinlich bei den zwei stärksten Teams außerhalb vom MFBC Leipzig. Da wird man vielleicht so ein bisschen das ein oder andere verfolgen können, was vielleicht auch in den Playoffs dann Phase sein könnte. Aller Voraussicht nach wird dann auch Hamburg entweder gegen Bonn oder gegen die Dümmner Füchse im Halbfinale spielen und der MFBC Leipzig eben gegen das andere Team. Die Scorerwertung ist bei den Damen mehr oder weniger entschieden. Außer Ina Jensen macht in zwei Spielen 13 Punkte und Wynonna Jürgens macht gar keine Punkte mehr. So gestaltet sich das nämlich aktuell. Vainona Jürgens, Platz 1 mit 40 Punkten. Also tritt hier in die Fußstapfen von Annalena Best. Beziehungsweise, das ist ihr gegenüber, glaube ich, auch nicht ganz fair. Ich glaube, sie war sogar schon einmal Topscorerin, als Annalena Best noch in Dümpen war. Von daher wiederholt sie einfach ihren Scorer-Titel von damals. Und ja, Ina Jensen, Platz 2, 27 Punkte aus 11 Spielen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, gerade bei dieser Verteilung der Scorer sieht man, warum Leipzig dieses Jahr auch diese Stärke hat, die es hat, also diese Rückkehr so an die Spitze geschafft hat. Sie waren ja ein paar Jahre abgemeldet. Und wir sehen ja bei den anderen Mannschaften, dass sie halt immer so eine Spielerin haben, die da heraussticht und dann kommen die anderen mit relativ viel Verzug. Jetzt haben wir bei den Top Ten gleich 4 Spielerinnen aus Leipzig, da verteilen sich die Punkte auch relativ gut mit Mietz, Berger, Kürt und Klinger. Und das kombiniert mit der sicheren Defense finde ich eigentlich sehr sympathisch, wie sich da Leipzig präsentiert und zeigt sich schon, dass sie wahrscheinlich auch einer der stabilen Titelkandidaten dann wahrscheinlich auch sein werden. Jetzt nicht nur vom ersten Platz, sondern auch von der Verteilung der Kräfte.
Und so eindeutig, wie die Verhältnisse bei den Damen zu sein scheinen, so uneindeutig und offen sind die Verhältnisse in der ersten Bundesliga Herren. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Ich habe das Gefühl, hier ist tatsächlich noch fast gar nichts entschieden. Also in den letzten Jahren, gut, letztes Jahr war auch relativ spannend, hatte ich so das Gefühl, aber da war trotzdem, also wir sind 2 Spieltage vor Schluss und ich habe das Gefühl, es kann immer noch alles Mögliche passieren. Also als kleinen Überblick, man weiß nicht mal, wer Meisterschaftsfavorit ist. Also es sind jetzt 5 Teams, die mehr oder weniger punktgleich unterwegs sind und die alle aus meiner Sicht extrem berechtigte Titelambitionen haben. Das sind Bonn, Chemnitz, Hamburg, Weißenfels und Leipzig. Das ist auch die Reihenfolge, in der sie in der Tabelle gerade dastehen. Aber sie haben alle 40 Punkte plus. Also Bonn 45, ein Spiel mehr als Chemnitz, die auch 45 Punkte haben. Hamburg 43, Weißenfels 42 und Leipzig 41 Punkte. Ich weiß auch gar nicht, wer da gerade am besten in Form ist. Ich hatte immer das Gefühl, also Weißenfels, finde ich, hat in der ersten Hälfte der Saison schon ziemlich gestruggelt, haben sich aber ein bisschen gefunden. Jetzt die Nachverpflichtungen von Kukun und Hoffmann schaden ihnen sicherlich überhaupt nicht, weil die natürlich das System kennen und sowas. Leipzig ist für mich immer noch ein Team, die haben einen wahnsinnig breiten Kader. Hamburg mit ihrer Heimstärke und mit ihrer Physis sind, glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Bonn wird relativ sicher die Hauptrunde gewinnen. Ich greife jetzt mal ein bisschen nach vorne, aber Chemnitz spielt noch gegen, Sekunde, ich muss einmal gucken, gegen Dresden zu Hause und gegen Kaufering zu Hause. Das sind natürlich beide Spiele, in denen sie klare Favoriten sind. Gegen Kaufering noch viel mehr als gegen Dresden. Von daher mal gucken. Bonn hat noch ein Spiel übrig. Ah, die Bonn, habe ich das Gefühl, lässt sie jetzt so nach und nach ein bisschen federn. Also sie haben ja ganz, ganz, ganz lange waren sie ungeschlagen. Dann haben sie witzigerweise gegen Berlin ein Spiel verloren. Und das war die erste Niederlage. Und mittlerweile haben sie davon immerhin 5 angesammelt. Also ja, für mich alles super, super offen, was den Titelkampf angeht. Top-5-Platzierungen, immer noch alles drin. Es wird natürlich super wichtig sein für diese Teams, auf den Plätzen 1 bis 3 zu landen, weil der 4. summa summarum gegen den 5. spielen muss im Viertelfinale. Und da wird sich dann einfach schon ein mehr oder weniger Titelkandidat zumindest verabschieden, was man, glaube ich, vermeiden möchte. Also ich glaube, man würde da schon versuchen, gegen eines der Teams auf 6, 7 oder 8 in die Playoffs ins Viertelfinale zu starten. Wer auch immer dann auf den Plätzen landet, die haben alle auch schon gezeigt, dass sie einem Favoriten gefährlich werden können, aber sind, glaube ich, von der Qualität her ein bisschen niedriger einzuschätzen als die anderen. Dann stand jetzt die einzigen Teams, die aus meiner Sicht einen Haken mehr oder weniger an die Hauptrunde machen können oder an die normale Runde, die reguläre Saison, sind die Unihockey Eagles Dresden und die DJK Holzbüttgen. Dresden rechnerisch für die Playoffs qualifiziert, können aber nicht mehr höher kommen als Platz 6. Holzbüttgen rechnerisch noch nicht für die Playoffs qualifiziert, faktisch aber eigentlich schon. Also da müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen und mit Tordifferenzen, dass die nicht mehr in die Playoffs kommen. Von daher, Holzbüttgen kann mit den Playoffs planen, haben ja lange, lange, lange sich rankämpfen müssen nach ihrem richtig harten Start, nach ihrem richtig schweren Start und haben es am Ende doch noch geschafft. Also da Glückwunsch nach Holzbüttgen. Dann die Berlin Rockets und Blau-Weiß 96 Schenefeld. Die beiden Teams kämpfen noch um die Playoffs, beziehungsweise gegen die Playdowns. Da wird es bis zum Ende wahrscheinlich so ein Ding auf Messers Schneide und es entscheidet sich vermutlich erst ganz zum Schluss. Schauen wir mal, wer tatsächlich in die Playoffs kommt und wer nicht. Und dann gibt es da drunter noch Schriesheim, Kaufering, München, die alle mehr oder weniger punktgleich unterwegs sind. Also Schriesheim 14 Punkte, Kaufering 12 Punkte, München 12 Punkte. Und ich würde behaupten, dass niemand davon auf Platz 12 stehen möchte, weil du dann eben gegen dieses Team ran musst, was vermutlich die Rockets oder Schenefeld sein werden. Und die haben in der Saison einfach deutlich mehr Punkte bisher geholt als die anderen Teams, die unten drin stehen. Ich glaube, da ist Platz 10 natürlich besonders, weil du zwei Heimspiele hast, aber auch Platz 11 deutlich mehr wird. Also da geht es auch noch um vieles. Ja, das Einzige, was entschieden ist, ganz kurz noch, Jan, dann darfst du, ist auch hier die Scorerwertung. Also Florian Weißkirchen hat noch ein Spiel vor der Brust, hat 89 Scorerpunkte gesammelt, unfassbarer Wert. Dahinter folgen Frederik Thiele mit 59 Punkten und Juho Kivinen mit 55 Punkten. Die haben noch ein Spiel mehr auf der Brust, vor der Brust, muss man sagen, als Flo Weißkirchen. Man muss aber sagen, Frederik Thiele müsste 30 Scorerpunkte in zwei Spielen sammeln, nur um gleichzuziehen mit Flo Weißkirchen. Und der darf nicht mehr punkten. Also ich glaube, da wird sich nicht mehr so viel tun.
Ja. Ja, also ich finde das natürlich super spannend, dieses Ende. Und ich fühle mich auch so ein bisschen unterhalten, weil ich bin dann doch ein bisschen mehr als du ein Außenstehender. Ich glaube, was die Spitze angeht, das ist so gut zusammengefasst, dass da wird jetzt so ein bisschen gewürfelt. Es ist ja spannend, dass Bonn tatsächlich, und das hatten wir ja so ein bisschen befürchtet durch diese WM und Winterpause, ein kleines bisschen vielleicht aus dem Tempo geraten ist. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die Ansetzung studiert, aber jetzt von den Punkten, die noch zu holen sind, wäre ja hypothetisch möglich, dass Bonn tatsächlich noch auf dem 5. Platz runterrutscht, ne? Also in den letzten Runden, weil Bonn hat ein Spiel gut, die anderen haben noch zwei Spiele und so weiter und so fort. Wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber schön, dass diese...
Wäre aber möglich, ist richtig, könnte passieren.
Genau, also ist aber nochmal schön, dass vorne eben wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen unterwegs ist. Ich bin tatsächlich nochmal überrascht davon, dass wie viel Kraft nochmal Weißenfels aufgenommen hat. Also ich glaube, dieses 5-1 jetzt zuletzt in Hamburg ist auch nochmal eine Ansage. Ist auch so ein bisschen Hamburg, da kennen wir, dass die dann ab und zu mal am Ende der Saison nochmal wieder so ein bisschen die Knie anfangen zu flattern. Vielleicht dieses Jahr nicht, mal schauen. Und Weißenfels, dass sie, obwohl sie Andruschka verloren haben, sich aber gut verstärkt haben, offensichtlich da jetzt vielleicht sogar noch einen Gang zulegen. Also wird auf jeden Fall einen spannenden das Finale. Und wo ich mich natürlich jetzt tierisch gut unterhalten fühle, ist diese Geschichte mit dem 8. Platz. Und ich weiß, also du wirst da wahrscheinlich nicht so tief eintauchen, weil du bist Trainer von Schenefeld, musst jetzt nicht die Karten öffnen. Aber ich finde das ja extrem belustigend, weil, also was heißt belustigend? Also ich will natürlich, dass es den Rockets gut geht, aber es ist ja ein Punkt Unterschied zwischen Schenefeld auf Platz 1 und Rockets auf Platz 18. Wobei Schenefeld eine deutlich bessere Torbilanz von einem Unterschied von 17 Toren hat. Ne? Also da müssten Rockets 17 Tore aufholen, um daran zu kommen bei Punktgleichheit. Jetzt ist es nicht so unwahrscheinlich, dass Schenefeld in den letzten zwei Spielen zu Hause gegen Holzbüttgen und das zweite Spiel ist gegen Hamburg, ja. Ne? Genau, dass da mal so ein Punkt rausfällt oder dass vielleicht gelingt den Rockets sogar noch ein Unterschied. Also jedenfalls, man ist am Ende des Tages punktgleich. Und dann ist da so ein großer Torunterschied, der so scheinbar nur groß ist. Und dieser Boomerang kommt zurück und wir müssen wieder über dieses Spiel am Anfang der Saison reden, wo ihr 16-4 gewonnen habt. Glaube ich, 16-4 war das, oder? Ja. 16-4 gewonnen hat, weil die Berliner auf den kritischen Teil des Kaders verzichten mussten, da bei einer Hochzeit
und wir einfach richtig und, gut waren an dem Tag.
Und ihr natürlich richtig so gut waren. Da kam leider der perfekte Sturm, so nämlich. Da kam perfekte Sturm, kamen zwei Sachen zusammen. Jetzt stelle man sich vor, ihr hättet damals nicht 16-4 gewonnen, sondern es wäre so eine normale, keine Ahnung, so ein 6-4 gewesen. Und dann sind wir wieder woanders. Ne? Dann wäre vielleicht Berlin wiederum tortechnisch zusammen. Und ich finde das herrlich, sich in diesen Zahlen zu wühlen, weil einerseits ist natürlich totaler Unsinn, andererseits ist das irgendwie so dieses Spice, dieses Gewürz in diesen wunderschönen Sportstatistiken. Also wenn ihr am Ende mit Berlin punktgleich seid, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses ganz seltsame Hochzeitsspiel von Anfang der Saison vielleicht darüber entscheiden wird, dass ihr in die Playoffs rutscht. Also ich freue mich,
genau auf die nächste Spiele. Genau deshalb, Jan, hoffe ich einfach, dass wir noch 3 bis 6 Punkte holen, Berlin keine mehr und dann kommen wir einfach total clean in die Playoffs, weil ich genau darauf gar keinen Bock habe. Weißt du, dass es dann irgendwelche so Unterhaltungen gibt von wegen, ja, da ist Schenefeld in die Playoffs gekommen, weil die Rockets hatten so ein Hochzeitsfest und so. sowas. Nee, auf die ganze Geschichte, das können sich einfach alle Leute sparen. Über diese Hochzeit muss nicht mehr geredet werden. Das Thema ist durch. Wir haben einfach mehr Punkte geholt, fertig. So, das ist so die Geschichte, wie ich sie mir ausmale und wie sie hoffentlich zustande kommt.
Wir werden sehen,
ja. Aber auch an der Stelle bekommt ihr natürlich noch einmal kurz Programmhinweise von uns. Es wird ja mittlerweile alles gestreamt in der ersten Liga oder also sagen wir mal 92%. Hin und wieder klappt's nicht, aber größtenteils wird gestreamt. Der nächste Spieltag ist der 8.2. beziehungsweise der 9.2. Und kurioserweise gibt es dann nur Spiele, wo klare Favoriten gegen klare Underdogs spielen. Da kann man, würde ich euch zwei Spiele ans Herz legen, die man vielleicht ganz gut gucken kann. Das eine ist am 8.2. um 18 Uhr das Derby, Schenefeld gegen Hamburg. Da wird eine Menge Druck auf dem Kessel sein, glaube ich, für beide Seiten, weil, wie gesagt, Schenefeld muss punkten und Hamburg hat das Derby in Hamburg verloren. Das war, glaube ich, nicht ganz so, wie sie sich das ausgemalt haben. Also die werden sich sicherlich um Revanche bemühen. Und einen Tag später, am 9.2. um 16 Uhr, spielt Chemnitz gegen die Unihockey Eagles Dresden. Das ist eine Paarung, die in den Playoffs im Viertelfinale zustande kommen könnte. Es ist immer natürlich noch so ein bisschen die Frage, welche Mannschaft landet am Ende genau wo. Aber das könnte passieren und es ist tatsächlich die einzige Playoff-Paarung, die man sich angucken kann, die dann eben ein paar Tage bzw. Wochen später, wenn es in die Playoffs geht, so zustande kommen könnte. Und dann, am 15.2. ist der letzte Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Da möchte ich euch ans Herz legen, zum einen um 19 Uhr spielt Bonn gegen Hamburg. Also da treffen dann zum letzten Mal in dieser Saison, ist tatsächlich das einzige Topspiel, was noch ansteht. Alles andere sind sehr, sehr klare Begegnungen. Also es ist das einzige Topspiel, was noch ansteht. Da treffen dann zum ersten und letzten Mal quasi noch bis zu den Playoffs zwei Top-Teams aufeinander. Und vorher, Jan hat es gerade schon angesprochen, um 18 Uhr könnt ihr euch auf dem rechten Bildschirm aufmachen, Berlin Rockets gegen MFBC Leipzig und auf dem linken Bildschirm Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen DHK Wittgen. Da wird sich dann final entscheiden, welches dieser Teams kommt in die Playoffs und welches dieser Teams muss Playdowns spielen. Das hätten wir zur ersten Bundesliga. Und dann gibt's noch ein bisschen was zur zweiten Bundesliga. Da gehen wir einigermaßen schnell durch. Ich fange wieder an mit der zweiten Floorball-Bundesliga Nordwest. Da steht Lienthal unangefochten auf Platz 1. Da kann auch nichts mehr passieren. Die werden auf Platz 1 die Saison beenden. Es geht allerdings noch darum, wer holt sich Platz 2 und zieht damit ebenfalls in die Playoffs ein. Und zwar steht Stand jetzt auf Platz 2 die Frankfurt Falcons mit 31 Punkten. Und auf Platz 3 steht Tollwut Ebersgöns ebenfalls mit 31 Punkten. Und bevor wir jetzt lange überlegen, wer holt hier eigentlich noch wie viele Punkte und so weiter und so fort, das Ganze wird sich wahrscheinlich entscheiden am 2. März um 16 Uhr. Da treffen die beiden Teams nämlich tatsächlich am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander und werden dann aller Voraussicht nach ausspielen, wer tatsächlich neben Lienthal noch in die Playoffs kommt aus dem Nordwesten. Ich bin mir immer nicht sicher, kleiner Disclaimer, ob die Spieler aus der zweiten Floorball-Bundesliga gestreamt werden. Einige machen das, andere machen das nicht. Im Zweifel müsst ihr irgendwie entweder im Saisonmanager gucken oder auf den Instagram-Kanal von den Teams, dann findet man das ja relativ schnell. Und in der zweiten Floorball-Bundesliga Südost, haben wir schon häufiger drüber gesprochen, gibt es ja diesen Pulk aus Top-Teams, also wirklich Potsdam, Leipzig, Dessau, Halle und Quedlinburg, die alle eine vergleichbare Anzahl an Punkten haben und wo ich mir bei allen vorstellen könnte, dass sie es in die Playoffs schaffen. Richtig, richtig ambitioniert unterwegs sind aus meiner Sicht eben Potsdam und Leipzig. Sind beides Teams, die, glaube ich, unbedingt aufsteigen wollen. Ich habe munkeln gehört, dass Lienthal übrigens dieses Jahr auch aufsteigen will. Letztes Jahr haben sie ja freiwillig zurückgezogen. Also es könnte sein, dass wir tatsächlich einen echt coolen Playoff-Aufstiegskampf dann dieses Jahr mal sehen. Wie dem auch sei, da gibt es tatsächlich noch eine ganze Palette an Spielen, wo diese Top-5-Teams gegeneinander spielen. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, was ihr gucken wollt. Es spielen noch am 8.2. um 18 Uhr gegeneinander. Zum einen Leipzig gegen Quedlinburg und zum anderen Dessau gegen Halle. Dann spielen am 15.2. ebenfalls um 18 Uhr Halle gegen Potsdam und Quedlinburg gegen Dessau. Und am 2.3. um 16 Uhr, am letzten Spieltag der Zweitligasaison, spielen gegeneinander Quedlinburg gegen Potsdam. Gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Spiele, aber das sind die Top-Spiele eben zwischen diesen Top-5-Teams, die noch untereinander ausgetragen werden. Jan, wollen wir noch irgendwelche Predictions abgeben oder sowas in der Richtung? Ich glaube, wenn wir ohne irgendein Playoff-Spiel gesehen haben, noch Meister oder sowas nochmal tippen wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Weil ich glaube, das erste Viertelfinale wird schon gespielt sein, wenn wir die nächste Folge aufnehmen.
Naja, also ich glaube, wir haben ja unser Tippspiel abgegeben vor Beginn der Saison und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, es zu posten. Aber es wurde ja notiert und es ist verbindlich. Insofern ist das, glaube ich, erstmal der Tipp gewesen. Wenn ich jetzt was überlegen müsste, dann würde ich sagen, Weißenfels fühlt sich am entschlossensten an in der ersten Liga, was den Titel angeht. Bei den Damen würde ich auf Leipzig tippen. Und was den Absteiger angeht, ich bin tatsächlich etwas enttäuscht. Also wenn ich einen Verein nennen würde, wo ich etwas enttäuscht bin, dann bin ich tatsächlich von München enttäuscht. Also ich hatte schon gedacht, dass sie nach so dieser Novizensaison sich da so schön fangen, weil die Truppe wirkt ja sehr dynamisch und dann ackern die da so ein bisschen rum, um auch irgendwie in die Playoffs reinzukommen. Vielleicht kommen sie sogar in die Playoffs. Und jetzt, Stand jetzt, würde ich sagen, sind sie für mich Abstiegskandidat Nummer 1.
Mhm. Bin ich teilweise bei dir. Ich fange mit dem Abstiegskandidat 1, mit dem Abstiegskandidat Nummer 1 an. Da bin ich, sehe ich genauso wie du. Also für mich auch München. Bin mir nicht so ganz sicher, wieso es nicht so läuft, wie wir das erwartet haben. Also letzte Saison bei den Münchnern hatte ich das Gefühl, das war ja die erste Bundesliga-Saison von denen. Da hatte ich das Gefühl, die haben sich schon im Laufe der Saison deutlich, deutlich verbessert. Und die haben immer wieder richtig, richtig gute Ansätze gezeigt. Also gerade im Offensivspiel waren da wirklich häufig richtig coole Sachen dabei, die man sonst bei Aufsteigern auch einfach häufig nicht so sieht. Also gerade mit dem Offensivspiel in der ersten Liga kranken Aufsteiger relativ häufig, habe ich das Gefühl. Ja, weil einfach die Defensive wird nochmal viel intensiver, also die Gegner arbeiten nochmal viel intensiver. Du hast viel weniger Räume, hast viel weniger Zeit, um Entscheidungen zu treffen und sowas. Dann habe ich immer das Gefühl, boah, als Aufsteiger, das ist so schwierig. Gerade in der Zweitligasaison davor hast du alles weggeschossen mit irgendwelchen Pups-Spielzügen und in der ersten Liga klappt davon halt gar nichts mehr. Und dann müssen sich viele so in ihrer ersten Saison in der ersten Liga neu finden. Das Problem habe ich bei München halt eben nicht so gesehen. Ich finde, die waren offensiv echt schon gut unterwegs. Und ich finde, dieses Jahr sieht es immer noch teilweise sehr, sehr gut aus, was sie offensiv machen. Aber es kommt halt nichts dabei zustande. Also die Entwicklung ist irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Und wir hatten ja letztens das Auswärtsspiel in München. Und da hat München wirklich extrem viele, extrem schwere Fehler mit Ball gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie die halt schnell abstellen können oder eher nicht. Weil wenn du, ja, es ist einfach eben so, wenn du in der, Floorball ist auch immer ein Sport, der sehr von Fehlern geprägt ist. Und wenn du so viele Fehler machst, die den Gegner eben zu Großchancen einladen, dann wird's schwierig. Was den Meisterschaftskandidaten Nummer 1 angeht, ist für mich mittlerweile Chemnitz. Ich finde, die werden immer, immer besser, finden sich immer mehr in ihren Linien. Die werden aus meiner Sicht auf Platz 1 landen nach der Hauptrunde. Ich glaube, dass die ihre letzten zwei Spiele auch noch gewinnen werden und dann können sie von den anderen nicht mehr eingeholt werden. Also sind punktgleich mit Bonn, aber Bonn hat eben ein Spiel mehr schon gespielt. Und oh, Chemnitz finde ich ganz, ganz schwer zu bespielen. Also ich habe das Gefühl, dass bei vielen Teams gibt es irgendwie so einen gewissen Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, wenn wir das und das und das in den Griff bekommen, dann können wir sie knacken. Habe ich bei vielen Teams den Eindruck. Also auch bei den Top-Teams habe ich immer das Gefühl, es gibt da so eine gewisse Sollbruchstelle, die natürlich sehr, sehr schwer 1:1 umzusetzen ist. Aber wenn man es hinbekommt, hat man vielleicht eine ganz gute Chance. Und bei Chemnitz finde ich das super, super schwer. Also für mich das Team, das von den Top-Teams mit Abstand am variabelsten spielt und am schwierigsten auszurechnen ist.
Ja, und damit sind wir so langsam am Ende der Folge angekommen. Jetzt habe ich hier bei mir noch auf der Liste drei so kurze Stichpunkte. Das eine ist so eine Erfahrung oder so eine Entdeckung, die ich in Tschechien gemacht habe und die ich gar nicht wusste, dass das da so funktioniert. Und zwar gab es ein überragendes Spielende in der tschechischen Superliga. Und zwar spielte Liberec gegen Tatran. Es stand 8-8 und es laufen die letzten Sekunden des Spiels. Und Marek Beneš gewinnt den Ball, läuft alleine auf den Torwart zu, aber weil er sieht, dass im Grunde wirklich nur noch 2 Sekunden übrig sind, schießt er kurz hinter der Mittellinie und trifft. Und Tatran gewinnt scheinbar 9-8. Und also das an sich wäre schon mal ein Highlight gewesen. Also wir packen den Link mit sicher in die Shownotes, also schaut euch das an. Was aber passiert ist, dass der Schiedsrichter diese bekannte Geste mit dem Videobeweis macht und sich die Situation vor diesem Tor nochmal genau ansieht. Und zwar ist da der Fall, dass Tatran offensichtlich in der Defense mit einem Foul den Ball gewonnen hat. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Sagen wir mal, ja, es war ein Foul und Tatran hat den Ball gewonnen, ist dann über die Mittellinie, hat ein Tor gemacht. Und der Schiedsrichter erkennt das auf dem Video, pfeift im Grunde das Tor zurück, also das Tor fällt nicht. Und weil dieses Foul in einer Abschlussposition stattfand, gibt's einen Strafstoß für Liberec. 2 Sekunden vor Spielende. Und Liberec macht das Tor. Und sie gewinnen 9-8. Also aus diesem 8-9 für Tatran wird ein 9-8 für Liberec. Und dann, ich habe nur nach dem Spiel noch dieses Kurzinterview mit Marek Benisch gesehen und er meinte, ja, er ist gerade sprachlos, weil also selbst die wildeste Fantasie hätte so ein Spielende nicht gesetzt. Und er bereute es, dass er das Tor gemacht hat. Weil vermutlich hätte niemand im Nachhinein, wenn das Spiel jetzt 8-8 ausgegangen wäre, gesagt, ist Verlängerung. Ah, und dann hätten sie vielleicht in der Verlängerung gewonnen. Und deshalb hat er gesagt, ja, Mist, hätte ich das Tor nicht gemacht. Ja, aber gut, mehr sage ich nicht, weil dann gibt's eine Strafe. Und das fand ich wirklich überraschend, weil ich nicht wusste, dass der Video Assisted Referee in Tschechien so weit geht, dass er jetzt nicht nur guckt, ob es tatsächlich ein Tor war, sondern tatsächlich sogar nochmal prüft, ob es davor nicht einen Foul gab, so wie wir es jetzt leider so aus dem Fußball kennen. Ich hoffe, das nimmt jetzt nicht überhand und wir geraten dann in Kölner Kellersche Verhältnisse, wo ein Tor fällt und alle erstmal rüberschauen zum Schiedsrichter, ob er nicht zufälligerweise mit dem Arm irgendeinen Kasten
in die Luft malt. Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich auch überhaupt nicht, dass die so viel dürfen in Tschechien. Ja. Also für alle, die es nicht kennen, ich war ja durchaus auch mal bei 2U19 Weltmeisterschaften unten an der Bande und habe mich deshalb relativ viel damit beschäftigt. Bei Weltmeisterschaften und IFF-Veranstaltungen darf der Videobeweis nur dazu genutzt werden, um zu gucken, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Das ist das Einzige, was geprüft werden kann. Also man kann quasi den Videobeweis anfordern, aber es wird eben nur geprüft, war der Ball hinter der Linie oder nicht. Und wenn du auf dieser Video-Review siehst oder was auch immer, dass, also angenommen, es wurde ein Tor gegeben und auf dem Video-Review siehst du, ja okay, der Stürmer schlägt aber den Ball aus 3 Meter Entfernung mit der Hand ins Tor, dann können die Schiris nichts machen. Die können nur drauf gucken, war der Ball im Tor, ja oder nein. Wenn der Ball dann eben in der Situation mit der Hand hinter die Linie geschlagen wurde und sie es vorher als Tor gegeben haben, dann müssen sie es als Tor bestätigen. Also bei IFF-Veranstaltungen ist der Videobeweis tatsächlich relativ zahnlos. Deshalb wundert mich immer umso mehr, wie du das gerade sagtest, dass die so umfangreich prüfen können. Krass.
Ja, er war schon überraschend. Und Marek Benisch meinte da im Video, ja, ich würde jetzt gerne was sagen, aber das würde nämlich viel Geld kosten. Und dazu so eine kleine Kurzanekdote noch danach. Und zwar der Trainer Michael Jedlička, wir haben ab und zu über ihn gesprochen, so ein enfant terrible des tschechischen Floorballs, der ist ja jetzt Trainer bei Bohemians. Also er ist auch der Trainer von Leo Häfner. Der hat sich nach einer knappen Niederlage, glaube ich, gegen Tatran den Spruch gegönnt, dass es natürlich schade ist, wenn solche 2 Clowns pfeifen, weil sie dann bergauf spielen müssen. und dafür gab es 800 Euro Strafe. Das finde ich relativ relativ stark, weil man muss sich, das ist so ungefähr ein halbes Monatsgehalt in Tschechien. Und aber dafür war es lustig. War fast so lustig wie Radek Kraus, legendärer Hamburg-Verteidiger, ein guter Freund von mir, der mal zum Schiedsrichter meinte, warum er so schlecht pfeift, ob er die Lizenz in der Kinderüberraschung gefunden hat. Das fand ich auch noch
lustig. Musste der auch 800 Euro
zahlen? Nee, ich glaube, ihn hat niemand verstanden. Der hatte, glaube ich, noch so tschechischen Akzent. Okay, ja, aber heute ist er Anwalt. Insofern, glaube ich, war die Schlagfertigkeit ihm in die Wiege gelegt. Ja, so, das war, glaube ich, inhaltlich, glaube ich, alles. Dann noch vielleicht ein Wunsch oder ein Rat. Und zwar, ich erinnere mich aus den vielen Jahren, die ich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien im Floorball verbringen durfte, dass es so eine seltsame Situation gibt, wenn Wahlen anstehen. Und zwar ist es ja in Deutschland tatsächlich so, dass nur an einem Tag gewählt wird und der nächste Termin ist am 23. Februar. Und wie wir alle wissen, könnte es eine so dieser ersten kritischen Wahlen werden, wo es auch mal ein bisschen schief gehen kann. Und ich weiß, dass es oft so ist, dass man sich denkt, ach, wir haben ja Auswärtsspiel und wir müssen irgendwo hinfahren. Und ach, ich habe ja nicht an die Briefwahl gedacht. Und ja, mei, dann bin ich ja jetzt mal nicht dabei. Wir reden sowieso nicht darüber im Club und dann ist es so. Wenn man das so ein bisschen zusammenlegt und man bedenkt, dass das deutsche Floorball mittlerweile einige tausend Spieler parat hat und zumindest Wahlberechtigte, wenn ich jetzt mal die ganz Jungen da rausrechne, dann ist es schon eine Masse an Leuten, deren Wahlzettel vielleicht was bewirken können. Und insofern wäre es mein Wunsch, ich meine, ihr könnt ja wählen, was ihr wollt. Natürlich gut, wenn man keine Partei wählt, die irgendwie Faschisten in ihren Reihen toleriert, aber das ist euch überlassen und eurem Gewissen. wenn ihr diesen Tag, diesen 23. Februar gut vorplant, also wenn ihr wisst, dass ihr dann den ganzen Tag mit dem Schläger durch die Gegend wandern müsst, dann gibt es sowas wie eine Briefwahl. Es ist super, super einfach. Ja? Dann macht man den Kreuz vorab und kann es reinschicken oder man plant eben den Tag ein bisschen anders. Aber lasst diesen Tag nicht verstreichen, weil es könnte uns eines Tages leid tun. Und ich verspreche euch als Gegenleistung für diese Eifrigkeit, für die Verteidigung unserer Demokratie, wir arbeiten an einer Sonderfolge. Ja, damit schließe ich das ein bisschen ab. Wir arbeiten an einer Sonderfolge mit einem ganz, ganz speziellen VIP-Gast. Ich verrate noch nicht mit wem, aber ich glaube, es könnte ein historisches Highlight werden. Ich übertreibe nicht. Tillmann, oder?
Nee, ich denke nicht, dass du übertreibst. Wer bis zur Sonderfolge eine Hausaufgabe haben möchte, dem sei ans Herz gelegt, schon mal sein Englisch aufzupolieren.
Genau. Unsere erste Englischfolge wird vielleicht auftauchen. Wir arbeiten dran. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Februar. Ich hoffe, er wird nicht zu grau. Genießt ihn, teilt unseren Podcast, schaut bei Steady vorbei, spendiert uns mal einen Kaffee. Ihr wisst, dass wir so ein bisschen Kleingeld einsammeln, damit wir diesen ganzen Spaß finanzieren können. Und ansonsten lasst es euch gut gehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.